Ja, wir wollen dann beginnen. Ich denke, die Zeit ist da. Bin ein bisschen überrascht, dass so viele hier heute zu dem Seminar da sind. Ich hatte mit 10, 15 Leuten gerechnet. Weiß nicht, woran das liegt. Möglicherweise nicht an meinem Thema, sondern an den anderen Themen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich denke, dass wir zu Anfang noch gemeinsam beten und dass wir dann in das Thema starten. Herr Jesus Christus, wir kommen in dieser Nachmittagsstunde zu dir. Du bist der Schöpfer Himmels und der Erde. Du bist der Herr aller Herren. Und wir haben das große Vorrecht, dass wir dir nahen dürfen und durch dich Gott unseren Vater nennen dürfen. Wir wollen dir danken für diese Gelegenheit, dass wir uns heute Nachmittag Gedanken machen dürfen über die Ursprungsfragen, Gedanken machen dürfen auch über deine Person, über den Reichtum deines Wortes. Und ich möchte dich bitten, dass du Gnade gibst zum Reden und Gnade zum Hören und dass über alledem dein Name verherrlicht werde und uns geholfen wird als Einzelne, aber auch als Gemeinde, dass wir dir näher kommen und dass wir dich sehen als den, der du bist. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen. Ja, wir wollen uns an diesem Nachmittag beschäftigen mit der biblischen Urgeschichte. Und meine Verwunderung, dass wir so viele sind, habe ich ja bereits zum Ausdruck gebracht. Und bevor wir in das Alte Testament, in die eigentliche Urgeschichte einsteigen, möchte ich einige Dinge vorwegschicken vom Neuen Testament her. Dinge, die uns anregen sollen, auch über die Ursprungsfragen nachzudenken. Ich möchte beginnen mit Apostelgeschichte 17, wo wir Paulus auf dem Areopag in Athen sehen. Und das ist eine sehr interessante Begebenheit, weil er den Menschen der damaligen Zeit, den Heiden, das Evangelium verkündet. Ich lese ab Kapitel 17, Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnungen bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wir leben auch in einer heidnischen Umwelt, auch wenn wir ja, hier im sogenannten christlichen Abendland leben. Und wie ist in einer solchen Situation das Evangelium zu verkünden? Wie wird das Evangelium verkündet? Paulus beginnt damit, dass er hier den Athenern zuruft: Gott ist der Schöpfer. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Und ich denke, dass diese Begebenheit hier nicht zufällig gegeben worden ist, sondern dass das auch heute wichtig ist, dass wir davon sprechen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die die Bibel nicht kennen, die Jesus Christus nicht kennen, dass wir ihnen das auch zurufen: Gott ist der Schöpfer. Ich habe persönlich den Eindruck, dass diese Wahrheit ja hin und wieder doch vergessen wird. Und wir können hier von Paulus lernen. Wenn ein Mensch nicht weiß, dass Gott, dass der Gott der Bibel sein Schöpfer ist, dann wird er sich auch sehr schwer tun, zu glauben, dass er Sünder ist, dass er Vergebung seiner Schuld braucht, dass er das Evangelium benötigt. Und deshalb ist es wichtig: Gott ist der Schöpfer. Im Alten Testament lesen wir, dass in einer Stelle das heißt: Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Diese Botschaft sollten wir nicht vergessen in unseren Familien, in unseren Gemeinden und in der Begegnung mit dieser Welt. Und erst später kommt er darauf zu sprechen, dass er sagt: Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und seine Argumentationskette ist die: Er sagt, Gott ist der Schöpfer, deshalb sind wir ihm verantwortlich, deshalb ist es notwendig, Buße zu tun. Denn wenn er der Schöpfer ist, dann ist er auch der Richter. Und ich finde es ja auch sehr interessant, dass er sagt, er hat allen dadurch einen Beweis gegeben, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn ich hier etwas zur biblischen Urgeschichte sage, auch zu den ersten Seiten der Bibel, zur Schöpfung, dann will ich das hier schon vorweg schicken, dass das für mich die letzte Konsequenz, dass wir an dieser Wahrheit festhalten, die ist: Jesus Christus ist für uns Christen von den Toten auferstanden und deshalb sind die ersten Seiten der Bibel für uns unaufgehbare Wahrheiten. Nicht, weil ich mich mit Geologie, Bodenkunde oder irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt habe, sondern er hat einen Beweis gegeben, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Einige von euch werden New Tribes Mission kennen, eine Missionsgesellschaft, die unter Eingeborenen arbeitet. Und ist sehr interessant, ich habe das Buch jetzt leider heute nicht mitgebracht, in das Material von New Tribes Mission hineinzuschauen, wie sie auch bei diesen Urvölkern vorgehen. Und sie beginnen damit, dass sie den Menschen lehren: Gott ist der Schöpfer. Alle wesentlichen Themen, dass Gott der Schöpfer ist, dass der Mensch Sünder ist, dass Gott Sünde straft, aber dass Gott auch rettet, finden wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Und ich möchte das hier einfach weitergeben. Paulus beginnt damit: Gott ist der Schöpfer. Und ich glaube, dass wir diese Wahrheiten weitestgehend auch vergessen haben und dass wir das den Menschen häufig nicht mehr weitergeben, aus den verschiedensten Gründen, dass man da so ein bisschen Angst hat, wenn es um die ersten Seiten der Bibel geht. Man will sich ja häufig nicht lächerlich machen, auch angesichts der Evolutionslehre. Das ist ein erster Punkt, auf den ich hinweisen wollte, hier von Apostelgeschichte 17. Wenn wir uns mit den Ursprungsfragen beschäftigen, ist es auch wichtig zu sehen, dass Jesus Christus Gott ist und dass er der Schöpfer ist. Wir brauchen diese Stellen jetzt nicht im Einzelnen alle durchzugehen. Ich will nur daran erinnern, an den Beginn des Hebräerbriefes, Kapitel 1, erinnern an Johannes 1, wo ja auch Jesus davon spricht, dass er das Wort ist, das bei Gott war und das Wort war Gott und alles ist durch dasselbe geworden. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und vielleicht lesen wir noch eine Stelle, wo auch diese Gottheit Jesu besonders zu tragen kommt, im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief setzt sich Paulus auseinander mit dem Denken dieser Welt, mit Falschgeld. Und das müssen wir auch tun in unserer Zeit. Aber wir können hier sehr viel von Paulus lernen. Denn bevor er auf das Falschgeld zu sprechen kommt, zeigt er ihnen, um in diesem Bild zu bleiben, die richtigen Scheine. Bevor er sich mit dem Falschgeld beschäftigt, mit den falschen Denken dieser Welt, macht er ihnen Jesus ganz groß. Als der Euro eingeführt wurde, haben das übrigens die Banker auch so gemacht, die Leute, die auf der Bank arbeiten, dass man, um das Falschgeld von dem Richtigen zu unterscheiden, sich nicht mit Falschgeld beschäftigt, sondern man beschäftigt sich mit dem richtigen Geld. Und wenn man weiß, wie richtiges Geld aussieht, dann kann man Falschgeld von richtigem unterscheiden. Wenn man sich nur mit Falschgeld beschäftigt, dann kommt man nie ans Ende. Kommt man nie durch und weiß immer noch nicht, wie die richtigen Scheine aussehen. Und das macht in wunderbarer Weise Paulus, indem er ihnen Jesus ganz groß vor die Augen malt. Kolosser 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist der Schöpfer und er ist auch der Erhalter. Und wir brauchen kein Intelligent Design, denn wir wissen, wie der Schöpfer heißt. Wir kennen seinen Namen. Die Bibel sagt uns das. Es gibt keine Veranlassung, hinter das zurückzugehen, was uns die Bibel lehrt. Er ist der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Alles für ihn und durch ihn geschaffen. Und dann, wenn wir im Gedankengang von Kolosser 2 weitergehen, etwa in Vers 8, Kolosser 2, Vers 8, da warnt er und sagt, sehe zu, dass niemand euch einfange, man könnte auch übersetzen, dass niemand euch als Beute wegführe, durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Soweit ich weiß, ist das der einzige Vers im Neuen Testament, wo Philosophie vorkommt. Er warnt davor. Ich habe eine ziemlich einfache Definition für Philosophie. Philosophie beginnt mit einem kleinen Fragezeichen und endet mit einem großen. Und er warnt davor, sehe zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie, leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Bibel, ich denke, das brauche ich hier nicht weiter auszuführen, ist Gottes unfehlbares Wort. Sie ist wirklich Theopneustos, Gott gehaucht. Und es liegt im besonderen Segen darauf, dass wir dieses Wort beachten. Wenn wir uns jetzt mit den Ursprungsfragen beschäftigen, vielleicht einen Blick zurück auch auf die Reformation, auf die Aufklärung. Zur Zeit der Reformation war es ja noch so, dass die Reformatoren gesagt haben, man muss Gott erkennen, man muss Jesus Christus erkennen, um zu erkennen, wer man selbst ist. Die Dinge wurden von Gott her gesehen. Gott stand im Zentrum des Denkens. Später kam dann die Aufklärung, die Philosophen, leider auch viele deutsche Philosophen, die Gott nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich habe hier beispielhaft einmal Descartes genannt. Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Der Mensch wurde zum Maß aller Dinge gemacht. Der Mensch wurde in den Mittelpunkt hineingestellt. Und ich denke, es ist wichtig auch zu unterscheiden, dass der Humanismus in unserem Land ja sehr weit verbreitet ist, dass er zwar vordergründig dem biblischen Glauben sehr ähnlich aussehen kann, aber dass es doch zwei völlig verschiedene Dinge sind. Im Grunde genommen glaubt der Humanismus auch an das Gute im Menschen, während die Bibel dort eine ganz realistische Sicht von uns Menschen hat. Paulus sagt einmal, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Der Sohn von Francis Schaffer, den einigen vielleicht kennen werden, ich habe als 17-Jähriger das Buch gelesen, Wie können wir denn leben? Von Francis Schaffer kann ich nur empfehlen, ein Amerikaner. Sein Sohn hatte den 23. Psalm, ich habe das hier auf der Folie unten rechts aufgeführt, einmal dahingehend abgeändert, wie das der Humanismus sieht. Man begann, ich bin mein Hirte. Man hat sich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Dann Schafe, also andere, sind mein Hirte. Alles ist mein Hirte. Und schließlich nichts ist mein Hirte. Und wir sehen es auch eine gewisse Entwicklung, die wir vielleicht auch jetzt in der Gesellschaft durchmachen, dass man sich selbst absolut setzt, die Gesellschaft absolut setzt, andere absolut setzt, dass man, wir haben das hier gestern wieder gesehen, Assisi, alles in einen Topf wirft, synkretistisch denkt und dabei im Grunde genommen in dahin geht, was Paulus ja auch anspricht, dass man nicht mehr weiß, dass man ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt ist. Und auch wenn es um die Ursprungsfragen geht, ist das von Bedeutung. Der erste Satz der Bibel lautet ja, ich habe ihn hier aufgeführt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich darf das so ein bisschen leger sagen, das ist eigentlich ein Hammer, so würde man vielleicht in der 10. oder 11. Klasse sagen, das ist eine gewaltige Aussage. Am Anfang Gott. Nicht die Materie und auch nicht der Mensch. Ich will dazu eine Begebenheit erzählen, die ich persönlich erlebt habe. Ich habe hier in Gießen an der Universität Landwirtschaft studiert, habe dann später promoviert dort in Bodenkunde und bin heute, vielleicht das kurz zu meiner Person, auch für die Bodenschätzung hier in dem Land Hessen zuständig, bin auch viel dort im Gelände unterwegs. Und während meiner Promotionsarbeit hatte ich ein Stipendium, musste damals noch in die Bundeshauptstadt nach Bonn, waren wir dort 10 Tage. Und dort hatten wir einen, der über Marxismus-Leninismus gesprochen hat. Und er sagte, ich werde gleich als Marxist-Leninist argumentieren. Ich gebe Ihnen hier, wir waren dort alles ja, so Leute in meinem Alter, die irgendwie promoviert haben, ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Und ich gebe Ihnen Gelegenheit, dagegen zu argumentieren. Und dann hat er sich in die Rolle des Marxisten-Leninisten hineinbegeben. Und das werde ich nie vergessen. Sein erster Satz, den er sagte, war der, Materie ist ewig. Und dann hat er davon gesprochen, was ja in der Schule in den neuen Bundesländern oder in der ehemaligen DDR gelehrt wurde, dialektischen Materialismus. Dass wir ja auch Teil dieser Materie sind, dass diese Materie sich von selbst entwickelt, Evolution, ich brauche das hier nicht weiter auszuführen. Und dann kam er zum historischen Materialismus, Histomat, ja, Abkürzung für historischer Materialismus, wurde auch in den Schulen gelehrt, an den Universitäten in der ehemaligen DDR. Und er sagte, es ist ein Naturgesetz, dass sich der Marxismus-Leninismus durchsetzen muss. Und dann gingen wir in die Diskussion und es kam erstaunlicherweise nichts. Damals ist mir klar geworden, obwohl das Land, 86 war das, wir noch, ja 86, obwohl wir damals noch getrennt waren, dass wir beide gottlos sind, im Westen wie im Osten. Und wir im Westen natürlich auch an unsere Philosophen glauben. Wir haben ja Hegel, ja, These und Antithese gleich Synthese. Und es kam nichts. Und es kostet einen ja immer dann Mut. Das ist anders wie in so einer Situation, wo hier nur Gläubige zusammen sind. Ich habe mir dann mich auch gemeldet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ihr erster Satz war verkehrt. Die haben gesagt am Anfang, die Materie oder Materie ist ewig. Und dann habe ich diesen Vers zitiert und habe gesagt, Materie ist nicht ewig. Gott ist ewig. Materie ist etwas Geschaffenes, hat mit dieser Zeit und Raum zu tun, aber ist nicht ewig. Und das ist eine gewaltige Aussage. Ja? Wenn wir einmal darüber nachdenken, was das bedeutet. Am Anfang Gott, nicht der Mensch, nicht die Materie. Und ist es bei der Erlösung nicht ebenso? Müssen wir da nicht auch sagen, am Anfang Gott? Gott hat etwas getan. Das sagt uns das Neue Testament, als wir noch Feinde waren, ja, als wir fern waren, geistlich tot und so weiter. Ja, Gott, das bedeutet das auch, Gott setzt Wahrheit. Wir haben heute ja oft einen ganz anderen Wahrheitsbegriff. Wahrheit entsteht im Diskurs und dann wird darüber abgestimmt in den Parlamenten. Die Diktatur der 51% und dann ist man für Abtreibung, für dies und jenes. Das ist manchmal gut natürlich, dass man sich austauscht, damit man mich da nicht missversteht. Aber wenn es um letzte Fragen geht, Gott setzt Wahrheit. Er diskutiert nicht darüber. Wir können diese Wahrheit annehmen oder wir können sie ablehnen. Wahrheit entsteht nicht im Diskurs. Das können wir schon auf den ersten Seiten der Bibel lernen. Und ja, das ist eine gewaltige Herausforderung auch für unser Denken. Und ich möchte das hier, wenn wir uns auch mit der Ursprungsfragen einfach als Denkanregung auch weitergeben. Ich will mich an diesem Nachmittag nicht viel mit Falschgeld beschäftigen, weil mit dem Falschgeld, habe ich vorhin schon mal gesagt, man kommt nie damit durch. Dann ist der Mittag rum, wäre schad um die Zeit. Und ich darf das vielleicht auch weiter sagen, desto älter ich werde, ich bin 51, übrigens glücklich verheiratet, habe 4 Kinder und ein Pflegekind, 4 Jungs und ein Mädchen, das Mädchen ist das Älteste. Und desto älter ich werde, desto interessanter finde ich das, sich damit zu beschäftigen, wie ist denn Erdgeschichte abgelaufen, wie war denn das mit der Wiederausbreitung der Menschheit nach der Sintflut und so weiter, als sich mit Falschgeld zu beschäftigen. Vielleicht zu einigen Lehren, zu einigem Falschgeld kann Scott einige Dinge, die sind auch so in diesem Heft mit drin, was ich ausgelegt mit habe. Ich habe, glaube ich, zu wenig mitgenommen, weil ich eben gedacht habe, wir sind vielleicht 10, 15 Leute in dem Seminar. Da dachte ich, da kann vielleicht jeder 2 mitnehmen, dann reichen sie noch. Ja, zunächst mal zur Evolutionslehre. Ich gehe das hier mal auch vorne an der Tafel mit durch. Heute wird weithin die Evolutionslehre als Tatsache angesehen. Ich glaube, das können wir die meisten nachvollziehen. Das ist so, wie es in unserer Gesellschaft gesehen wird. Was bedeutet das? Danach hat sich die Erde und ihre geologischen Schichten über lange Zeiträume gebildet. Nach dem Urknall, der Milliarden von Jahren zurückliegt, habe sich aus unbelebter Materie von selbst Leben entwickelt und der Mensch, so auch damals unser Marxist-Leninist, stehe am Ende einer langen Kette von Entwicklungen und hat sich aus dem Tierreich gebildet. Die Gesetze der Evolution seien quasi ewig gültige Gesetze. Ich will hier nur so viel dazu sagen, dass die zerstörende Wirkung dieser Vorstellungen auf den unterschiedlichsten Gebieten nicht genügend betont werden kann. Das, was ich dann hier weiter aufführe, mag für den einen oder anderen neu sein, weil er das auch anders mit kennt. Aber ich sehe es so, dass heute wir auch in der Gefahr stehen, häufig so Evolution als ein Modell anzusehen, Schöpfung und Sintflut als Modell zu bezeichnen und dann so in die Diskussion einzusteigen. Ich finde das so in der Bibel nicht. Diese Modelldiskussion, ich könnte jetzt da näher drauf eingehen, etwa von Sir Karl Popper her, hat ganz andere Hintergründe. Ich halte das für wenig hilfreich. Es geht hier nicht um Modelle, sondern es geht um Lüge und Wahrheit. Es geht um Gerettetsein und ewiges Verlorensein. Und ich rede mit meinen Kindern über diese Dinge nicht in dem Sinne, dass ich sage, ja, das sind irgendwelche Modelle. Ich stelle sogar fest, mein Ruben ist der Dritte, der ist jetzt in der G8, in die 10. Klasse gekommen, er ist auf einer christlichen Schule. Ja, die Lehrer reden dort von Modellen. Aber es geht hier nicht um Modelle. Jesus Christus, das habe ich ganz am Anfang gesagt, ist von den Toten auferstanden. Deshalb sind die ersten Seiten der Bibel für uns unaufgehbare Wahrheiten. Und wenn es um die Auferstehung geht, dann ist das ja auch nicht irgend so ein Modell, dass die einen denken, naja, Jesus sei von den Toten leibhaftig auferstanden. Die Historisch-Kritischen, die haben dann ein anderes Modell. Das sei das Kerygma der Gemeinde, dass man da nur mal eine Botschaft damit transportieren wollen und so weiter. Darum geht es nicht. Ja? Als Denkanstoß. Hier geht es um viel mehr. Ich denke, dass das den lebendigen Gott verunehrt, der Eindeutung Schöpfung und Sintflut in seinem Wort bestätigt. Die häufigste Frage, die Jesus im Neuen Testament stellt, ist welche? Habt ihr nicht gelesen? Könnt ihr nachschauen. Habt ihr nicht gelesen? Es steht geschrieben. Auch die Unterscheidung zwischen Makro- und Mikroevolution erscheint mir persönlich nicht sinnvoll. Könnte man jetzt auch länger drüber reden, vielleicht gibt es sich nachher nochmal Gelegenheit dazu, halte ich für nicht sinnvoll. Stellt euch mal vor, ihr habt Gottesdienst und es käme ein Evolutionist und ein Atheist zu euch und würde sagen, ja, Mikroschöpfung gibt es, aber Makroschöpfung gibt es nicht. Sagt ihr, was ist denn jetzt los? Ja? Natürlich ist es nach der Sintflut zu gewissen Rassenbildungen zum Beispiel gekommen, ja, zu gewissen Aufspaltungen des Erbguts, aber das würde ich nicht zum Beispiel Mikroevolution nennen. Man könnte auch programmierte Speziation oder Artbildung dazu sagen. Aber ich halte es nicht sinnvoll, das ist eine Mogelpackung. Es wird aus apologetischen Gründen getan, um den Gottlosen ein Stück entgegenzukommen, wobei ihnen nicht wirklich damit geholfen ist. Aus meiner Sicht oder aus biblischer Sicht kann es keine Versöhnung zwischen einem Evolutionsgedanken und der Bibel geben. Der Evolutionsgedanke wurde aus einem gottlosen Denken heraus in die Geistes- und Naturwissenschaften übernommen. Wir müssen auch sehen, dass der Evolutionsgedanke in vielen okkulten Systemen eine ganz wichtige Rolle mitspielt. Und ja, diese Entwicklung, wie mal jemand sagte, von der Amöbe bis zu Goethe, dahinter steht eigentlich Satan dahinter, der uns hier vorgaukelt und ihr werdet sein wie Gott. Der Evolutionsgedanke ist nicht nur auf den Kathedern der Universität weit verbreitet, wo es um Physik oder sonst irgendetwas oder Geologie mitgeht, sondern er ist auch weit verbreitet in Mystik, Esoterik, Okkultismus und so weiter. Und dennoch gibt es immer wieder auch den Versuch, entgegen der Warnung von Kolosser 2,8 das Denken dieser Welt mit den Vorstellungen der Bibel zu vereinigen. Ich habe das diese Woche erlebt, oder letzte Woche. Ein guter Freund von mir, der in einer landeskirchlichen Gemeinschaft ist, den ich schon viele Jahre mit kenne. Ich habe mit ihm mal ein Griechisch-Seminar gemacht. Der hat mir eine Einladung zugeschickt. Heute Abend, da kommt ein Professor mit hin. Name tut jetzt nichts zur Sache. Der hält dort in diesem Ort einen Vortrag. Und ja, ich habe mich dann bei ihm gemeldet und habe zu ihm gesagt, dort in der Gemeinde oder im Auftrag der Gemeinde, sage ich, ja, dieser Mann vertritt theistische Evolution, von Gott gesteuerte Evolution. Er hat mir dann so rüber geschrieben, von diesen fachlichen Dingen verstünde er nichts. Ich habe dann geantwortet, es geht mir nicht um fachliche Dinge, Quantenphysik oder irgendetwas, sondern es geht mir um biblische Dinge. Ja? Wie kann man Evolutionsgedanke mit dem, was die Bibel lehrt, zusammenbekommen? Und man merkt auch bis in die christlichen Kreise hinein, dass da Sprengsatz da ist und dass man sich da wirklich auch an diesem Punkt reiben kann. Ja, ich habe den Begriff schon genannt, theistische Evolution. Das wäre der Versuch, den Gedanken der Höherentwicklung der Lebewesen mit dem Schöpferhandel Gottes zu verbinden. Danach hat Gott die Welt mittels des Evolutionsprozesses geschaffen. Aber ich muss sagen, wenn wir von der Bibel her das klar sehen, dann hat diese Vorstellung keine biblische Grundlage und ist unsinnig. Ein Hauptargument möchte ich hier nennen, die Lehre von der Sünde. Die Bibel lehrt uns eindeutig, dass der Tod durch die Sünde Adams in diese Welt gekommen ist. Ja? Und wenn wir etwa in Römer 8 hineinschauen, dann heißt es dort auch, dass alle Geschöpfe der Vergänglichkeit unterworfen worden sind. Wenn nun die Evolutionslehre stimmen würde, dann würde das ja bedeuten, dass bereits vor dem Auftreten des Menschen der Tod in dieser Welt gewesen sei. Und damit wird eigentlich die Bedeutung der Sünde Adams, der die ganze Schöpfung mit in den Tod hineingerissen hat, heruntergespielt. Und damit wird auch letztlich die Bedeutung des Kreuzes Jesu heruntergespielt. Und der theistische Evolutionsgedanke ist somit ein zentraler Angriff gegen das Kreuz Jesu Christi. Das ist übrigens sehr weit verbreitet, auch in christlichen Kreisen. Ich nenne einige Namen, Rohrbach, der das vertreten hat. Rohrbach hat zum Beispiel gesagt, ja, da seien irgendwelche affenähnlichen Vorfahren gewesen, Präadamiten, wie er die genannt hat. So wie wenn jetzt hier so eine ganze Horte zusammen wäre. Und dann hätte sich Gott eben einen rausgenommen, wenn ich mir jetzt hier einen Mann aussuchen würde, eine Frau, und hätte ihm dann auf die Schulter geschlagen. Ich sage das mal ein bisschen abgekürzt, ja, und sagt, du bist jetzt Adam und du bist Eva. Ja, wenn man in ein falsches Denken hineinkommt, dann kommt das oft nicht einzeln, sondern das kommt dann paketweise. Zieht eines das andere nach sich. Aber auch in anderen Kreisen, nicht nur in kirchlichen Kreisen, pietistischen Kreisen, ja bis in die Brüdergemeinde hinein, wenn man etwa die Handreichung sich anschaut in den 20er Jahren, da kriegt man eigentlich Tränen in die Augen. Auch Leute wie Sauer zum Beispiel haben theistische Evolution vertreten. Und diese Vorstellung hat keine biblischen Grundlagen. Eine andere Vorstellung ist die, dass eben die Schöpfungsperioden, will ich nur kurz darauf eingehen, die tagelange Perioden gewesen seien. Häufig ist das mit der theistischen Evolution verbunden. Aber da wird verkannt, in welchem Zusammenhang das auch gesagt wird. Und außerdem bezeugt uns die Bibel eindeutig, etwa in 2. Mose 20, dass Gott in 6x24 Stunden diese Welt geschaffen hat. Vielleicht auch noch kurz etwas zur Wiederherstellungstheorie. Auch die ist weit verbreitet, oder Lückentheorie. Ihr alle kennt 1. Mose 1. Und selbst wenn man, ja, ihr kennt die Bibelübersetzung dann selbst, selbst wenn man dann, ja, oder nach dieser Vorstellung ist es so, dass Gott eine Schöpfung geschaffen habe, die durch den Fall Satans ins Chaos gestürzt worden sei. Und die Schöpfung sei nichts anderes als eine Wiederherstellung der ehemals gefallenen Welt. Ich halte das für eine Irrlehre, die ja in sich hartnäckig hält und immer wieder genannt wird. Das hat oft Auswirkungen. Dann wird auch 1. Mose 6 anders gedeutet. wenn diese Stelle so gesehen wird, dass man dann auch etwa da sagt, ja, wo die sich die Göttersöhne verbunden hätten mit den Menschen, dass hier auch um okkulte Einflüsse gegangen wäre. Wie auch immer, diese Welt, der Tod in dieser Welt, ist nicht durch die Sünde Satans gekommen. Das lehrt uns die Bibel eindeutig, sondern durch den Fall des Menschen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn man sich das geschichtlich anschaut, dann ist es so, dass dieser Gedanke auch der Restitutionslehre im 19. Jahrhundert entstanden ist, wo beide Teile der Gesellschaft dem christlichen Glauben Lebewohl sagten, zum Heidentum zurückkehrten und die unter Druck geratenen Christen versuchten, die biblischen Wahrheiten ihrer Umgebung anzupassen und suchten Wege, Raum für lange Zeiten zu schaffen. Auch die ganzen Fossilien, ich habe drüben so eine Tafel aufgestellt, wer will, kann sich nachher das anschauen, die gehören nicht in die Lücke zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und Vers 2, wie das auch im Schriftentum manchen Kreise verbreitet wird, sondern das hat natürlich mit Sintflut zu tun und mit nachsintflutlichen Prozessen. Und kann man sich vielleicht merken, wann sind Fossilien entstanden? Von der Sintflut bis, das weiß ich jetzt nicht genau, aber als Brücke, um es sich zu merken, bis zu Lots Frau. Das war das letzte Versteinerung. Jetzt weiß ich nicht, ob es das letzte war, aber ja, ihr wisst, was da passiert ist. Es ist tatsächlich so, nur während der Sintflut, in einer gewissen Zeit nach der Sintflut, sind Versteinerungen entstanden. Und diese Versteinerungen reden natürlich vom Tod. Wenn man die zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und Vers 2 hineinstecken würde, wo viele dann sagen, dann haben wir ja den Konflikt mit den Jahrmillionen auseinandergegangen, dann würde das auch bedeuten, dass vor dem Auftreten des Menschen bereits der Tod in dieser Schöpfung gewesen wäre. Und dann haben wir wieder das theologische Problem, dass die Bibel etwas hinsichtlich der Sünde anderes lehrt. Die Reformatoren waren übrigens an dem Punkt erfrischend klar, das waren sie nicht überall, vielleicht hier Calvin überspringe ich noch, Martin Luther bringt hier sehr schön die Dinge auf den Punkt. Wenn Mose schreibt, dass Gott die Himmel und die Erde samt allem, was auf ihr ist, in 6 Tagen geschaffen hat, dann lass diese Zeit weiterhin 6 Tage sein und wage nicht irgendeinen Kommentar anzugeben, dass 6 Tage nur ein Tag gewesen seien. Muss man dazu sagen, zur Zeit Luther gab es Leute, die haben gesagt, wenn Gott Gott ist, dann braucht er keine 6 Tage. Du machst Gott klein. Ja? Das ist hier der Hintergrund. Heute geht es in die andere Richtung, dass welche kommen und sagen, ja, das müssen wir aufblähen. Es wäre schön, wenn wir mehr Zeiten haben. Wir haben doch die Jahrmillionen und so weiter. Und dann sagt Luther weiter, das finde ich sehr schön, könnte man fast auswendig lernen. Doch wenn du nicht verstehen kannst, wie dies in 6 Tagen geschehen konnte, jetzt kommt eine sehr schöne Formulierung, dann gewähre dem Heiligen Geist die Ehre, gelehrter zu sein, als du es bist. Das ist vermutlich das Problem. Das ist das Problem. Dann gewähre dem Heiligen Geist die Ehre, gelehrter zu sein, als du es bist. Denn mit der Schrift musst du so umgehen, dass du stets bedenkst, dass Gott selbst sagt, was geschrieben steht. Da aber Gott spricht, geziemt es sich nicht für dich, sein Wort schamlos in jene Richtung zu wenden, in die du es gerne hättest. Okay, so viel zu den Vorbemerkungen, wenn es um biblische, die Ursprungsfragen geht. Und jetzt möchte ich mit euch einsteigen, kurzen Überblick über die biblische Urgeschichte geben, so wie sie uns hier in der Schrift auch gezeigt wird, also sich mit den biblischen Grundlagen beschäftigen. Und da beginnen wir natürlich mit der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich habe bereits gesagt, das ist eine gewaltige Aussage. Wenn ihr das nächste Mal das lest, nicht einfach schnell weiterlesen, sondern mal innehalten, darüber nachdenken, was das bedeutet. Wenn hier von Gott gesprochen wird, ist das klar, weil gestern auch das da Treffen in Assisi mit war, ja, wen wir mit Gott meinen, das ist der Gott der Bibel, der sich offenbart hat im Gott dem Vater, in Gott dem Sohn und in Jesus Christus. Und das ist auch eine wichtige Wahrheit. Das lehnen ja die Religionen dieser Welt ab, dass Jesus Christus Gott ist, dass er der Schöpfer ist. Und ich hatte bereits gesagt, dass das eine sehr wichtige Botschaft ist, dass wir den Menschen das weitergeben. In der Straße, wo ich wohne eher auf dem Dorf, aber auch da ist ja keine heile Welt, hatte ich die letzten 4-5 Wochen mit Jugendlichen zu tun, die teilweise in Drogen sind und so weiter. Und ich habe auch da, wo ich mit ihnen Kontakt habe, mit dem einen habe ich noch gesprochen, kurz bevor ich her bin, habe ich sie auch auf diese Wahrheit darauf hingewiesen, dass Gott der Schöpfer ist. Ja, wenn ein Mensch nicht weiß, ich habe das bereits vorhin einmal gesagt, dass Gott sein Schöpfer ist, wie will er je verstehen, dass er auch sein Richter ist? Wie will er je verstehen, dass er das Evangelium braucht? Das ist die erste Wahrheit, die er erkennen muss. Und wenn wir uns darum drücken, denen das weiterzugeben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Menschen auch das Evangelium nicht verstehen. Ich bin einmal auch in München zu Vorträgen eingeladen gewesen, wo auch dort Geschwister arbeiten mit solchen, die in der Drogenszene sind, die mit Prostitution zu tun haben. Wir haben uns dann ausgetauscht und da sagte auch jemand der Mitarbeiter, das ist mir auch neu ganz wichtig geworden, dass ich dem sage, der da in den Drogen und so weiter ist, hör mal zu, du bist im Bilde Gottes geschaffen. Du kommst aus der Hand Gottes. Es gibt Sinn für dein Leben. Ja, Gott kennt dich. Ja, wir sind keine, wie Nietzsche gesagt hat, Zigeuner am Rande des Universums, sondern Gott hat uns geschaffen. Ich will jetzt auf diese einzelnen Stellen nicht der Zeit wegen drauf eingehen, aber die Bibel bezeugt uns nicht nur, dass Gott geschaffen hat, sondern auch, wie er geschaffen hat. Zum Beispiel aus dem Nichts heraus. Und wenn Jesus einem Menschen sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist es ja das Wort des Schöpfers, der hier spricht. Das lesen wir auch in einem der Korintherbriefe. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und dann ist es auch nicht, dass das lange dauert, bis dir deine Sünden vergeben sind, sondern wenn der Herr das einem zusagt, dann geschieht das. Ich will auch jetzt hier nicht auf die einzelnen Schöpfungstage im Einzelnen mit eingehen. Vielleicht auf diese Stelle, wo es da heißt, die Erde war wüst und leer. Im Englischen steht da in manchen Übersetzungen, was empty and formless, also war ohne Inhalt und ohne Form, wie etwas Rohes. Und Gott gibt ihn dann auch in den Schöpfungstagen dann Gestalt. Vielleicht zusammenfassend hier zu dem Thema Schöpfung. 1. Mose 1-11, wo ja auch Schöpfung Teil davon ist, ist das Fundament der Bibel. Da sagte mir mal jemand, ja, Jesus ist das Fundament. Natürlich ist Jesus das Fundament. Aber die Bibel ist uns ja nicht zufällig gegeben und nicht zufällig fängt das mit Schöpfung mit an. Und ich denke, wir können da schon sagen, es ist wirklich das Fundament, die ersten Seiten der Bibel. MacArthur hat ja auch ein Buch geschrieben, wo er sich mit den Ursprungsfragen beschäftigt oder einiges dazu ausführt. Unter anderem sagt er, ihm sei neu klar geworden aus der Beschäftigung mit den ersten Seiten der Bibel. Wenn wir diese Wahrheiten aufgeben oder eine Gemeinde diese Wahrheiten aufgibt, dann wird sie über kurz und lang keine evangelikale oder sagen wir lieber keine bibeltreue Gemeinde mehr sein. Wenn man da anfängt umzudeuten, dann hat das weitreichende Konsequenzen. 1. Mose 1-11 ist das Fundament der Bibel. Und sie zeigt uns ein vollkommenes Sechstagewerk. Da können wir jetzt nachschauen, 2. Mose 20, können wir auch, wenn wir mit anderen drüber sprechen, wo kommt die 7-Tage-Woche her? Wo kommt das her? Ja, das hat mit Schöpfung zu tun. Schon mal drüber nachgedacht? Und die Tage, die dort gemeint sind, sind 6x24-Stunden-Tage. Die Lebewesen, das sehen wir auch, sind nach ihrer Art von Anfang an fertig erschaffen worden. Und jedes der Lebewesen trägt in seinen Erbanlagen vollkommene Programme in sich. Und mittels dieser Programme, mittels des Erbguts, werden auch Fähigkeiten und Eigenschaften an die Nachkommen weitergegeben. Und es herrschen auch in der Natur Stoffkreisläufe, Nahrungskreisläufe. Und diese Stoff- und Nahrungskreisläufe sind ein Zeichen von Entwicklungslosigkeit. Ich habe hier die Photosynthese genannt. Das ist ja die Fähigkeit der grünen Pflanzen, Lichtenergie in chemische Energie umzuwandeln. Einer unserer, als wir Prüfung gemacht haben bei meinem Diplom, war das in der Pflanzenernährung Thema Sink- und Source-Beziehung an der Chloroplastenmembran. Ging es um diese Fragen. Auf jeden Fall, das ist so komplex. Diese Dinge funktionieren nur fertig oder sie funktionieren überhaupt nicht. Das kann sich nicht entwickeln. Wenn man Evolution spielen wollte, vielleicht auch noch ein Beispiel. Die Evolution sagt, man braucht nur Materie. Man braucht Energie. Was braucht man noch? Zufall und lange Zeiträume. Stellt euch vor, ich würde nach Bayern fahren zum Patentamt und würde sagen, ja, ich will hier eine Maschine bauen nach den Grundlagen der Evolution. Würden Sie erstmal sagen, oh, Evolution hört sich ja gut an, aber die wären nachher dann weniger erfreut. Stellt euch vor, wir würden ein Auto bauen wollen und ich würde jetzt in der Werkstatt da die Materialien hineinbringen, dann habe ich Materie. Ich brauche jetzt noch Energie und Zufall. Wir lassen da eine Bombe hochgehen. Führe ich maximal Energie, maximal Zufall zu. Ich muss nur lang genug machen und irgendwann steht der Mercedes-Benz dort, oder? Der steht natürlich nicht dort. Ja, es ist eine Frage an den, der dahinter steht. Ist Mercedes-Benz in der Lage, in 6 Tagen ein Auto zu bauen? Wenn die Ingenieure gut sind, dann können sie das natürlich. Ja? Und Gott kann das natürlich auch und hat das gemacht, dass er diese Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Also auch das in der Natur sehen wir, Stoffkreisläufe. Ja? Oder wenn ein Kind auf die Welt kommt, beim ersten Atemzug geht die Lunge auf, entfaltet sich. Ja, hat gar nicht viel Zeit zum Üben, oder? Muss funktionieren oder es funktioniert gar nicht. Und die grundlegenden Unterschiede zwischen Pflanzen, Tier und Mensch bestehen auch von Anfang an. Und nur beim Menschen wird davon gesprochen, dass er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Ein Stück weit sollte der Mensch Repräsentant Gottes in dieser Welt sein. Das sollen wir ja auch im Neuen Testament. Wir sollen Nachfolger Jesu Christi sein. Wir sollen etwas widerspiegeln von seiner Art. Und auch nur der Mensch enthält einen Kulturauftrag. So viel zur Schöpfung. Ja, das wäre hier, okay, das wäre jetzt Photosynthese, das überspringen wir. Wir kommen zum Sündenfall. Der Sündenfall, auch das müssen wir heute sagen, ist der entscheidende Einschnitt in alle Bereiche der Schöpfung. Sünde ist eine Realität. Lehrt uns das die Schrift? Ja, sie lehrt uns das. Wann war der Sündenfall? Der Sündenfall muss verhältnismäßig kurz nach der Erschaffung der Welt gewesen sein, denn Adam und Eva hatten im Paradies noch keine Nachkommen. Hätten sie Jahrhunderte oder was weiß ich da im Paradies gelebt, sie hatten ja den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, dann hätten sie sicherlich Nachkommen gehabt. Das haben sie noch nicht gehabt. Also ich weiß nicht genau, wie das war, wie viele Tage danach oder Wochen, aber es muss verhältnismäßig kurz nach der Erschaffung der Welt gewesen sein. Und die Rebellion des Menschen gegen Gott, eben die Sünde, brachte weitreichende Veränderungen mit sich. Gott gegenüber, dem anderen Menschen gegenüber, aber auch hat, so wie Römer 8 uns das sagt, die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Und der Tod ist eine grausame Wirklichkeit. Meine Kinder, da bin ich auch froh, die sind sehr so mit der Natur behaftet, gehen mit mir auch häufig mit raus. Ja, und wenn ihr mal so einen Vogel seht, wenn der irgendwo da auf der Terrasse oder unten im Garten so pickt und Samen mitsucht, wie macht denn der das? Ja, der pickt und dann guckt er auf, guckt 3-4 Mal nach überall, ja, wegen der Katze, oder? Er will nicht selbst gefressen werden. Das hat auch damit zu tun, dass die Sünde ja nicht nur bei uns Menschen herrscht, sondern wirklich hineingenommen ist in die gesamte Schöpfung. Ja? Und diese Todesangst dann auch da ist. Der Sündenfall begrenzt auch die Lebenszeit des Menschen. Das sehen wir, nach der Sintflut werden dann das nochmal dramatisch zurückgesetzt und es setzen hier Vorgänge ein in allen Bereichen durch die Sünde. Seit dem Sündenfall, das habe ich bereits gesagt, steht die gesamte Schöpfung unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und es ist unsere Sünde, es ist nicht die Sünde Satans. Wenn da mit der Lückentheorie das gesehen wird, wir nennen zum Beispiel die Frankfurter Missionsgemeinde, Bergmann, das ist dann eine der Konsequenzen. Dann wird zum Beispiel ja auch, wenn es in die Seelsorge mit hineingeht, dann ist es Satan, der dich verführt hat. Ja, dann sind es die okkulten Belastungen und. Die Bibel sagt uns also, es ist immer deine Sünde. Wenn du Ehebruch begehst, ist das nicht die Sünde, die bereits dein Opa getan hat. Es kann sein, dass er das auch getan hat. Aber es ist deine Sünde. Es ist unsere Sünde. Ja? Die Sünde Adams hat diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Wann war dann der Sündenfall Satans? Der Begriff als solcher kommt ja nirgends in der Schrift vor. Wenn wir das schlussfolgern, dann war der nach 1. Mose 1, Vers 31 und vor 1. Mose 3, Vers 1. Wenn wir vorhin bei dem Kolosserstelle richtig aufgepasst haben, Gott, Jesus Christus, er ist der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und der Kolosserbrief, wenn man liest, da sieht man, dass er von der einen Schöpfung spricht. Das ist übrigens auch das, was hier einer der Gründer, Ernst Mayr, vertreten hat. Kann man in seinen Heften nachlesen. Die sind vielleicht auch zu wenig noch bekannt unter uns. Ernst Mayr hat da sehr schöne Sachen eigentlich gemacht, kann ich nur empfehlen, greife ich gerne darauf zurück. Er hat das auch gesagt, nach 1. Mose 1, Vers 31 und vor 1. Mose 3, Vers 1. Auch die Engel sind geschaffene Wesen. Auch Satan ist ein geschaffenes Wesen und gehört zu dieser einen Schöpfung. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt der zeitlichen Einordnung der vorigen Welt. Also der Gott ist der Schöpfer, der Mensch ist Sünder, dadurch der Tod hineingekommen. Und wir wollen jetzt einmal uns anschauen, 1. Mose, Kapitel 5. Da finden wir das Buch der Geschlechterfolge Adams. Und das ist jetzt eigentlich eine Sache, die kann man auch sehr schön mal im Jugendkreis machen oder selbst in der Jungscharstunde, dass man hier einmal einfach die Schrift hernimmt und jetzt hier nachschaut. Ich kann vielleicht auch die Maus nehmen. Nee, hier geht es auch damit. Ja, ich habe also hier die verschiedenen Namen aufgelistet, wie wir sie in 1. Mose 5 finden. Und hier das Alter bei Geburt des Sohnes, die Jahre, die er danach gelebt hat und das Gesamtalter. Ihr könnt es mitverfolgen. Ich lese ab Vers 1. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, wird hier auch wieder genannt, an dem Tag, es war ein Tag, als sie geschaffen wurde. Und Adam lebte 130 Jahre, ihr seht, ich habe oben die 130 Jahre eingetragen, und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Seth folgt als zweiter Name unter Adam. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, dann starb er. Manche halten dann ja schon die Luft an, ob die Bibel denn auch richtig rechnet, 130 und 800, ganz erleichtert, ja, gibt 930 Jahre. Das stimmt. Ja? Und jetzt habe ich nichts anderes gemacht, als das hier weitergeführt. Wenn man das weiter fortführt, dann wird Noah im Jahr 1056 nach Erschaffung der Welt geboren. Und wann war die Schöpfung, wann war die Sintflut? Hat mir mal jemand gesagt, im Englischen hat es mir so eingeprägt, 7-11, könnt ihr euch auch merken, 7-11, 1. Mose 7, Vers 11. Im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag, an eben diesem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Es war nicht der 18., es war auch nicht der 16., sondern es war der 17. Und wenn man das dazu addiert, dann haben wir einen Zeitraum von 1656 oder 1657 Jahre von der Schöpfung angezählt bis zur Sintflut. Ich mache das hier mal ganz simpel, weil mir das wichtig ist, auch für mich persönlich, einfach mal, ja, was sagt hier die Welt, das nebenhin zu legen und darauf zu achten, was die Bibel lehrt. Die Bibel sagt uns dennoch, dass Noah 350 Jahre nach der Flut gelebt hat. Und wann ist Abraham geboren worden? 3 Jahre später, nach dem Tod von Abraham. Hätte ich jetzt unseren Ruben heute mitgebracht, der ist 16 und wäre der Abraham 16 Jahre früher geboren worden, dann hätte er als 13-Jähriger auf der Beerdigung vom Noah sein können. Das muss man sich erst mal reinziehen. Ja, ich sage das hier so ganz einfach. Und das sind so ein paar Eckpunkte, die ich mir auch merke, weil ich das dann auch in manchen Bibeln sehe. Da wird dann so bis 2000 sowas wird zurückgerechnet vor Christus, also bis zu Abraham. Und dann traut man sich irgendwie nicht mehr. Ja? Man will ja keinen Streit haben, weil man weiß, da gibt es welche, die glauben an theistische Evolution. Dann gibt es noch, was weiß ich, Hardliner, die glauben noch an 6-Tage-Schöpfung. Ja, ihr kennt ja, wie das dann geht. Also, hier sind zunächst einmal so die Zeiten aufgeführt in dieser Tabelle, wie die Schrift sie nennt. Und auf der nächsten Tabelle habe ich die Anno Homini, also im Jahr des Menschen, einmal hier mit Excel dargestellt, dass man das zeitlich nebeneinander sieht. Angaben nach dem Jahr des Menschen, also von Adam an. Und wir sehen also hier auch dann die Zeit, die bis zur Sintflut verstrichen ist. Hier nochmal einige Ereignisse dazu, wobei oben aufgeführt ist Anno Homini, also im Jahr des Menschen, und unten vor Christus gerechnet, wobei ich hier mal ungefähr 4000 vor Christus als Zeitangabe eingesetzt habe. Ich darf das vielleicht auch so deutlich sagen, für mich ist die Angabe 7, 8 oder 10.000 Jahre Erdgeschichte eine bibelkritische Haltung. Ja, bin ich da jetzt ein bisschen kleinlich? Ich meine nicht, wäre den Anfängen. Wenn die Schrift etwas lehrt, und ich glaube, dass sie uns hier eine geschlossene Chronologie lehrt, ich werde gleich noch was zur Chronologie selbst mit sagen, dann dürfen wir das auch so nehmen. Das ist übrigens nichts Besonderes. Das war ja in der Christenheit weit bekannt. Ich selbst bin bei der Bundeswehr gewesen, hier in Wetzlar bei den Panzergrenadieren, wer es genau wissen will. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten da eher ein weltliches Buch und da waren auch so Lieder drin. Ich hätte gesagt, die hat man im 19. Jahrhundert irgendwo in den Kneipen gesungen. Da ging es auch um den Wein. Aber da stand noch drin, dass der Noah 350 Jahre nach der Flut gelebt hat. Hättet ihr es gewusst? Ja? Und damals wussten es die Säufer noch in den Gaststätten. Entschuldigung. Ja? Und heute traut man sich nicht, darüber zu sprechen. Das geht natürlich auch nach der Sintflut dann weiter. Hier ist das einmal aufgeführt und das können wir dann nachlesen in 1. Mose Kapitel 12. Entschuldigung, Kapitel 11. Kapitel 10 haben wir ja dann auch die Ausbreitung der Geschlechterfolge der Söhne Noahs mit den 70 Nachkommen nach der Sintflut. Und in Kapitel 11 werden uns ja die Geschlechterfolge Sems erwähnt. Und das hier nochmal jetzt vergrößert. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, könnte man jetzt die Frage stellen, wie viele Opas haben am Kindbett von Abraham gestanden? Schöne Frage, oder? Also, der Tara hat natürlich noch gelebt, Seruk hat gelebt, Regu, Peleg war tot, Heber, Schela, Abashat, Sem auch noch. Der hatte über 100 Jahre Zeit zu seinem Ur, könnt ihr euch selbst aussuchen, wie viel es Ur sind, Großvater zu gehen, zum Sem und zu sagen, Sem, erzähl mir das doch mal, wie das damals bei der Sintflut war. So nah ist das dran. Ja. Und da habe ich die Angaben, Anno Homini, Noah ist im Jahr 2006, Anno Homini, nach der Schöpfung gestorben und der Abraham 2009 geboren. Aber der Sem lebte noch. Ja, hier vielleicht auch, das weiß ich nicht, ob das tatsächlich so passiert ist. Ich will das nur damit verdeutlichen, so als Anregung auch mitgeben, dass im Grunde genommen folgendes Gespräch möglich wäre, dass der Abraham wirklich zum Sem gegangen ist. Sie haben sich über Sintflut unterhalten, wie das war, über die vorige Welt und die jetzige Welt. Wo steht das? 2. Petrus 3. Da wird gesprochen von der vorigen Welt, ist die Welt vor der Sintflut gemeint und der jetzigen Welt. Das sind zwei verschiedene Dinge, ja, auch von der ganzen Geografie her und so weiter. Und dann sind sie vielleicht auf Sündenfall gekommen. Und dann fragt der Abraham den Sem irgendetwas und da sagt der Sem, also hör mal zu, ich habe das vom Lamech und der hat es direkt vom Adam. Ja? Also man sieht da dran, dass da ja, dass das wirklich nah beieinander mit ist. Ja, und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hatte Politikwissenschaften studiert und ich sage immer, mein Glaube ruht auf geschichtlichen Tatsachen. Stimmt das? Dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja? Christus voskres, seien die russischen Geschwister. Ja, er ist wirklich auferstanden. Wenn das nicht wahr wäre, sagt Paulus in 1. Korinther 15, dann wäre unser Glauben umsonst. Wenn 7-11 nicht stimmen würde, im 600. Lebensjahr Noah, 6. Monat, 2. Monat, 600. Lebensjahr, 2. Monat, 17. Tag, dann könnten wir auch das Neue Testament vergessen. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist wichtig, dass wir auch, dass das historisch wahr ist. Ja? Jesus selbst hält ja auch Adam und Eva für geschichtliche Personen. Habt ihr nicht gelesen, dass der sie schuf, als Mann und Frau schuf? Ja? Und mir war das persönlich eine sehr wichtige Hilfe, auch von meinem Denken her, dass man das so ein bisschen auf der Festplatte zum Abrufen hat oder sich klar macht, wie eng das zusammenhängt, dass man da nicht im nebulösen Raum hängt. Hier auch eine Abbildung, ich glaube, die hatten wir hier, habe ich hier vorne auch mit ausliegen, wo man jetzt hier im Grunde genommen einen Überblick hat von der Schöpfung an bis dann auch in die Zeit der Erzväter hinein. Oh, stopp, das war jetzt verkehrt. Ja, und ja, genau, jetzt geht es auch mit der Maus. Ja, also, dass man hier im Grunde genommen diese Abfolge hat und kommt dann hier bis zu Abraham, dann die Erzväter. Und dann stellt sich natürlich die Frage, hier sind jetzt einige Begriffe eingeführt. Ja, wie ist denn das eigentlich mit der Steinzeit? Habt ihr alle schon gehört? Ich habe gestern hier mit der Landespflege gesprochen. Wir haben bei uns, wo ich da tätig bin, wir haben Bodenprofile aufgegraben. Oh Schreck, und wir sind genau auf den Limes gekommen. Ja, Ordnungswidrigkeitsverfahren und so weiter. Und dann habe ich da gestern noch, wollte eigentlich mal freinehmen, bin ich noch in die Arbeit gelaufen, weil die da einen Kollegen, der hat schon nachts nicht mehr geschlafen, UNESCO-Welterbe und so weiter. Wie ist das dann? Da habe ich mich mit dem unterhalten auch und die Kuh ist vom Eis, aber war ein bisschen Arbeit. Wie ist das, wenn wir diese Begriffe hier einordnen? Bronzezeit, Eisenzeit, Steinzeit, die Höhlenbewohner, die ersten Hochkulturen, Eiszeit, ja? Gab es eine Eiszeit und so weiter. Wie ist das einzuordnen? Und da ist aber für mich sehr hilfreich, dass ich das, was hier oben aufgeführt ist, oder ich kann es auch anders sagen, das, was wir in der Bibel finden, das ist eigentlich der Hintergrund, auf dem wir die Dinge herangehen. Und für mein Denken, ich darf das so hier bezeugen, sind einfach diese biblischen Zeiträume, die sind dort maßgeblich. Und dann kann man ja, je nachdem, in welche Bereiche man hineingeht, kann man dann anfangen, das zu bearbeiten. Ja, jetzt könnte man natürlich einige Fragen stellen, die wir vielleicht auch hier durchgehen sollten. Haben denn die Menschen wirklich solche hohen Alter erreicht, wie wir sie in 1. Mose 5 berichtet werden? Kann man das wirklich sagen, wenn da jemand zu Besuch kommt und es sind 930 Jahre alt geworden? Ja? Wir schlagen einmal auf 1. Mose 47, Vers 9 oder Vers 7, ab Vers 7. Da steht ja Jakob vor dem Pharao. Das ist natürlich eine hochinteressante Begegnung. Ein Mann dieser Welt begegnet einem Mann Gottes. Ja, ihr kennt das, wer segnet wen und so weiter. Aber da ist auch etwas, was vielleicht ihr noch nicht so im Blick hatte und worauf ich euren Blick mal lenken darf. Und Josef brachte seinen Vater Jakob und ließ ihn vor dem Pharao treten. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao sprach zu Jakob, wie viele sind die Tage deiner Lebensjahre? Also Small Talk macht man ja so, ja. Bei Frauen macht man das nicht, ich weiß, fragt man nicht nach dem Alter. Aber hier fragt er ihn, ja, wie alt bist du? Ja, Small Talk. Ja, und dann jetzt genau aufpassen. Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Und jetzt geht's weiter, Komma. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Das muss man sich jetzt auch reinziehen. Der ist also 130 Jahre alt. Wo wir sagen, das können wir uns gerade noch so vorstellen. Ich habe mein Ohr nicht getraut, war glaube ich im letzten Jahr, ging das durch, dass irgendeiner da auf den Philippinen oder wo als 107-Jähriger nochmal geheiratet hat, eine ganz junge Frau, die waren dann 17 oder 20, dachte ich, na, das darf ja nicht wahr sein. Ja, also es gibt welche, können wir uns vorstellen, haben wir alle schon mal gehört, da gibt es Japaner oder so, die werden dann auch mal deutlich über 100 Jahre alt, aber dann hört das jetzt ziemlich schnell auf. 130 sind ja für uns alle viel, oder? Ist für uns viel, aber können wir uns gerade so noch vorstellen. Und er sagt, ich bin hier 130 Jahre und er sagt, schlappe 130. Ja, weniger und bös waren die Tage meiner Fremdlebensjahre und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Er sagt, Pharao, ich merke was, ich habe hier diese schlappe 130 Jahre, ich habe nicht die Vitalität, ich habe nicht die Lebenskraft meiner Väter. Das ist das, was ich beobachte. Ja? Da haben wir hier Abraham, 175, Dara, 205 und so weiter. Der merkte das. Wie alt wurde der Jakob? Das sehen wir noch im gleichen Kapitel. Oder ist im nächsten. Der lebte noch 17 Jahre. 1. Mose 47, Vers 28. Jakob legte im Land Ägypten 17 Jahre und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147. Er hat richtig beobachtet. Ja? Hat schon mit 130 überall gezwickt und so, ja. Hat er gemerkt, das habe ich nicht drauf. Hat richtig beobachtet. Schrift mit Schrift auslegen. Hier haben wir zum Beispiel einen Beweis, bei den Vätern, die sagen das. Ich habe gar keine Veranlassung, das will ich jetzt damit sagen, das nicht zu glauben, dass der 930 Jahre alt wurden. Die wurden tatsächlich so alt. Und hier sehen wir nach der Sintflut, dass ein Augenzeuge das auch berichtet, nicht irgendwer, sondern Jakob, der immerhin, das kann man jetzt so und so sehen, 147 Jahre alt wurde. Also mal merken. So, das ist eine Entkräftigung, wenn es so um die Tafel da oder die Alter mitgeht. Jetzt sagen einige, das ist ja hier der masoretische Text, sagt euch alles, was der masoretische Text, so wie ihn die Juden übermittelt haben. Aber da gibt es ja noch die Septuaginta. Ja, die gibt es, die Übertragung ins Griechische. Und da ist es tatsächlich so, dass dann andere Zeiträume, längere Zeiträume genannt werden. Ich habe das mal gelesen, da geht es auch um Schöpfung und so weiter. Und da hat ein Bruder geschrieben, er würde sich lieber auf die Septuaginta beziehen, denn da wäre ja mehr Zeit zur Verfügung. Es geht nicht darum, ob es mehr Zeit ist, sondern was sind die Fakten? So real facts. Und da ist auch nicht die Septuaginta maßgeblich, sondern der masoretische Text. Desto kürzer, desto besser. Bei der Septuaginta gibt es auch Widersprüche. Aus der Septuaginta lernen wir, dass Methusalem ein sehr guter Schwimmer war, denn er starb 2 Jahre nach der Flut. Da ist ein Widerspruch mit drin. Da stimmen die Zeitangaben nicht, da gibt es Widersprüche. Hat mich übrigens mal, da bin ich in Süddeutschland gewesen, der Henoch oder wer, der im Sintflutjahr dann starb und da frug mich ein kleiner Knirps, ist der im Sintflutjahr gestorben oder ist er in der Sintflut umgekommen, weil ja nur 8 Leute in der Arche sind. Der hatte mitgedacht. Also die Septuaginta ist für uns nicht maßgeblich. Da sind längere Zeitangaben, die aber dann auch zu Widersprüchen führen. Ein anderer wäre, das sind 10 Personen genannt, habt ihr sicherlich auch alle schon mal gehört. Das ist möglicherweise unvollständig. Da sind ja vielleicht Lücken mit drin, da hat man halt mal so 10 rausgenommen. Da aus dem Judasbrief habe ich hier zitiert, Judas 14. Wenn wir das aufschlagen, könnt ihr mit aufschlagen. Judasbrief, Judas wollte einen erbaulichen Brief schreiben, schön erbauliche Briefe zu schreiben. Vers 3 lesen wir, dass er dann geschrieben hat, zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und dann in Vers 14, es hat aber auch Henoch, der 7. von Adam von an von ihnen geweissagt und gesagt. So, und wenn wir jetzt hier zurückgehen, der Henoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist der Henoch dann. Da die kurze, da, Henoch, der 7. Auch hier, wenn da stehen würde, was weiß ich, dann wären ja da Widersprüche im Wort Gottes da, das sind aber nicht. Hier sagt er auch, der 7. von Adam an. Ich habe auch da keine Veranlassung, das so zu sehen, dass man jetzt hier in irgendeiner Weise etwas dazu fügen müsste. Genauso ist dann im Stammbaum Lukas 3. Ihr wisst ja, dass mehr das Matthäusevangelium an Juden geschrieben wurde, der Stammbaum bis Abraham zurückgeht, aber in Lukas wird der Stammbaum zurückgeführt bis auf Adam. In Lukas Kapitel 3. Und da erscheint auch einmal der Kainam, der erscheint hier zweimal in dem Lukas 3, wo jemand sagt, da ist möglicherweise, sei ja ein Widerspruch, Aber so, wenn man da auch in den Textus Receptus hineinschaut, auch in die alte Luther 1545, da fehlt dieser Kainan. Und Lukas stimmt dort völlig überein. In manchen Bibeln wird dann auch leider manchmal am Urtext auch getrickst. Auch da gibt es im Stammbaum keine Widersprüche. Und ich meine schon, dass das, was die Christenheit über Jahrhunderte geglaubt hat und was die Spötter, ja, erinnert euch noch an das Liederheft von der Bundeswehr mit den 350 Jahren, in der Noah gelebt habe nach der Sintflut, wo er dann auch unter anderem Wein getrunken und betrunken war, die kennt die Geschichte, der erste Weinbauer, dass wir das als historisch ansehen können. Und ich habe deshalb hier nochmal aufgeschrieben, die Bibel ist ein historisches Buch. Wenn 1. Mose 7, Vers 11, also 7-11, nicht wahr wäre, wäre auch das Neue Testament nicht wahr. Versteht ihr das? Im 600. Lebensjahr Noahs, zweiter Monat, am 17. Tag, an eben diesem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Wenn ihr aber seinen, Moses Schriften, nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Und ich habe oft den Eindruck, da wo man dann anfängt, an den ersten Seiten der Bibel herumzudoktern, wo der Sündenfall und vieles andere als nicht mehr historisch angesehen wird, da kommt man schnell dahin, dass man ein anderes Evangelium verkündet, einen anderen Jesus verkündet, als den, der hier dieses Wort gesagt hat. Wenn ihr aber seinen Moses Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr mir glauben? Vielleicht auch ja, hier noch ein Hinweis. Wer mit den ersten Seiten der Bibel Schwierigkeiten hat, hat auch oft Schwierigkeiten mit den letzten Seiten der Bibel. Da gibt es auch eine interessante Stelle, die nehme ich hier einfach mal rein, weil ja hier auch Prophetie für die Gemeinde das Thema dieser Tagung ist. Einfach auch als Anregung. 2. Petrusbrief, ich bitte den, dass ihr den mal aufschlagt. 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes, jetzt Vers 3, und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Hier treten Spötter auf und sie haben auch ein Argument. Es geht um zukünftige Dinge. Das wird sehr interessant. Es geht um zukünftige Dinge. Und sie sagen, ja, wenn wir zurückschauen, dann ist es ja so, ja, morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter. So war es heute, so war es gestern. Und so wird es morgen sein. Ich sage es einmal mit anderen Worten. Die Gegenwart, das, was wir heute beobachten, ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Und das, was und die Gegenwart ist auch der Schlüssel zur Zukunft. Das ist das, was Sie hier behaupten. Und Sie sagen, es ist alles uniform. Das ist übrigens auch das, was die Evolutionslehre sagt. Es ist alles uniform. Die Gegenwart ist der Schlüssel zum Verständnis der Vergangenheit. Die Gegenwart ist der Schlüssel zum Verständnis der Zukunft. Ist das so? Wir lesen weiter. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Er sagt, die Gegenwart ist nicht der Schlüssel zur Zukunft, sondern, was sagt er hier? Das könnt ihr euch merken, die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft. Ja, das ist das, was er sagt. Ihnen ist verborgen. Die wissen nichts von der Sintflut. Und da könnte man jetzt auch, wenn man so über Prophetie, könnte man jetzt machen, aber würde die Zeit jetzt nicht dazu ausreichen. Wie war denn das? Die Sintflut wurde wortwörtlich angekündigt. Sie kam plötzlich. Und sie kam. Sie kam ohne Menschenhände, es war ein Eingreifen Gottes. Ja? Die Gerichte der Trübsalzeit, das sind nicht heute unsere Umweltprobleme. Ja? Das sind Knallerbsen gegenüber dem, was da beschrieben wird oder dem, was in der Sintflut passiert ist. Ich komme vielleicht jetzt nochmal darauf zu sprechen, wenn wir uns vielleicht, wenn die Zeit das zulässt, noch ein bisschen mit Geologie beschäftigen. Und er sagt also, die Vergangenheit ist der Schlüssel zum Verständnis der Zukunft. Und was sagt Jesus? Wenn er wiederkommt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Nicht die Gegenwart ist der Schlüssel zur Zukunft, sondern die Vergangenheit. Ja? Wenn ich dann natürlich Probleme habe da mit Noah und so weiter, ach, das sind ja alles nur Bilder, das ist ja nicht richtig passiert. Ja? Oder in dem bibelkritischen Buch, und die Bibel hat doch recht, kann auch bibelkritisch sein, ja, die Schichten der Sintflut, da seien da so ein paar Flutschichten da am Euphrat und Tigris, 5 Meter hoch, da irrt man sich, die Sintflut war weltweit. Und hier das rheinische Schiefergebirge, das hat hier Mächtigkeiten von 10 bis 15 Kilometer, das ist Teil der Sintflut, gehört alles ins Sintflutjahr hinein. Also, vielleicht das auch noch an dieser Stelle, dass also oft auch diese Ursprungsfragen mit den Endfragen zusammengehören. Auch von daher, dass sinnvoll sein kann, das sehen wir hier, wenn man sich mit biblischer Zukunft beschäftigt. Ja, zum Beispiel in der Brüdergemeinde war das ja auch ein Thema. Aber ich bin schon ein bisschen erschüttert gewesen darüber, als mir dann klar wurde, wenn man auch so sich mit biblischer Geschichte beschäftigt und mit Fossilien, habe ich immer gedacht, ja, wieso ziehen denn die dann nicht so richtig mit? Ist ja klar, die haben ja Sauer und so weiter gehabt. Diese Lückentheorie, theistische Evolution, ja, alles kein Problem für gewesen, ja. Aber das ist, sieht ein bisschen anders aus von der Schrift her. Gedenket an Lots Frau. Und hier geht Petrus auch nochmal auf diesen Zusammenhang ein. Ja, auf den ersten Seiten der Bibel werden eine Reihe wesentlicher biblischer Lehre angesprochen. Gott ist der Schöpfer, der Mensch ist Sünder, Gott straft Sünde, aber Gott rettet auch. Ja, New Tribes Mission habe ich bereits genannt. Sie beginnen auch, ja, womit beginnt man bei den Heiden? Ja, bei den Heiden beginnt man mit der biblischen Urgeschichte, dass Gott der Schöpfer ist. Ja? Dass der Mensch Sünder ist. Das verstehen die dann auch relativ schnell. Ja, alle die Naturvölker, die opfern. Wieso opfern die? Die wissen mehr intuitiv, mehr oder weniger, da ist etwas zwischen ihnen und Gott. Ja? Und dann kann man auch das Evangelium verstehen. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Dann wird auch das andere Wirklichkeit, wie es im Hiob einmal heißt, mein Gott, der da gibt Lobgesänge in der Nacht. Stimmt das? Wenn man älter wird, bin 51, ja, wenn man älter wird, ja, und man dann vielleicht nachts mal die Dinge mit einem durchgehen oder so, ja. Und tagsüber sieht dann manches wieder anders aus. Mein Gott, der du gibst Lobgesänge in der Nacht. Wenn man das als Junger gelernt hat, dann kann das auch, wenn man älter wird, eine Wirklichkeit sein. Ja, wenn man jetzt hier von diesen Grundlagen einmal ausgeht, dann hat eben die biblische Urgeschichte Bedeutung für die verschiedensten Bereiche, für die Menschheitsgeschichte. Ich habe hier so einiges mit aufgeführt. Und vielleicht einen Punkt will ich auch noch mit nennen, weil ich ja so aus dem Bereich der Landwirtschaft und der Umwelt komme. Den habe ich vorhin bei der Sünde vergessen anzusprechen. Auch nochmal so eine Einzelheit. Im Paradies wird davon gesprochen, beim Kulturauftrag, dass der Mensch, wir können das nochmal aufschlagen, nehmt bitte eure Bibel zur Hand, in 1. Mose Kapitel 2, als der Mensch im Paradies ist, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, wie geht's weiter, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Das haben wir jetzt sogar in unser Grundgesetz übernommen, oder? Das wisst ihr. Bewahrung der Schöpfung ist im Grundgesetz. Die Grünen haben das reingebracht. Ja. Aber oft wird der Zusammenhang außer Acht gelassen. Das wird vor dem Sündenfall gesagt. Im Paradies. Wenn wir uns dann die Situation nach dem Sündenfall anschauen, 1. Mose 3, Vers 23, und Gott der Herr schickte ihn, den Menschen, aus dem Garten Eden hinaus, wie geht's weiter, den Erdboden zu bebauen. Und zu bewahren, steht es da? Steht nur bebauen. Was ist denn da los? Offensichtlich führt die Sünde dazu, zu einem Kompetenzverlust von uns Menschen. Wir können gar nicht mehr bewahren. Das Bebauen und Bewahren wird im Paradies genannt, ist völlig richtig. Aber es wird von dem Bewahren danach nichts mehr gesagt. Und das ist manchem Zeitgenossen ein Ärgernis. Nicht nur bei den richtig Grünen, sondern auch, das zieht hier Kreise heute. Ja? Das ist ein Ärgernis. Aber das ist die Wirklichkeit. Gott garantiert dann im Noahbund das Bewahren. Was steht denn da? Es soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott garantiert in diesem unbedingten Bund, ja, ich brauche das hier nicht weiter auszuführen, wenn die Oma dem Enkel sagt, kriegst jeden Monat 10 Euro von mir, dann ist das ein unbedingter Bund. Das ist anders wie ein Arbeitsverhältnis. Die Oma gibt das. Ja? Und Gott sagt, es soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich habe das hier mal bei einem Vortrag gesagt, da wurde ich eingeladen von der Landwirtschaftsverwaltung, war auch Minister, Staatssekretär dabei. Die wesentlichen Dinge im Leben funktionieren ohne uns. Morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter. Und gut, dass die Grünen nichts damit zu tun haben. Und auch die Schwarzen, ja? Die Dinge funktionieren ohne uns. Ja? Jesus Christus ist der Erhalter. Das haben wir auch gesehen. Er hält alles und trägt alles durch sein Wort. Ich nenne das nur noch mal als Beispiel, dass die Beschäftigung mit der Urgeschichte mir da auch die Augen geöffnet hat. Ich bin ja auch beim Staat angestellt, aber ich bin dagegen, dass man mit dem Staat alles regulieren will. Ja? Dass man dann auch vielleicht Grüne herkommen, wenn es um Ökologie und so weiter geht. Es geht ja auch so ein bisschen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen, um die Ökologie. Ja? Dass dann Leute herkommen und sagen, wir haben alle Informationen. Nein, nach dem Sündenfall, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo wir nicht mehr alle Informationen mit haben, wo wir nicht mehr fähig sind, von uns heraus zu bewahren. Und das ist vielen ein Ärgernis. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wo das Evangelium hingekommen ist, in die zu den Völkern gekommen ist, wo Menschen gebetet haben, wo sie wussten, wir müssen Entscheidungen treffen, wir stehen an Kreuzungen, Herr, hilf, soll ich links oder rechts gehen? Ja? Da war nicht nur der Geist des Herrn, da war nicht nur Freiheit. Ja, da konnte dann auch manches, wofür wir dankbar sein können, auch geleistet werden. Und wir sehen auch da, die Urgeschichte gibt uns da eine Idee. Also wenn mir einer kommt mit Bewahrung der Schöpfung, ja, und wir können das, wir haben das nicht im Griff. Und es ist vielen ein Ärgernis. Aber es ist die Wahrheit, ja, wir sind Sünde. Könnte man noch etwas anders sagen, füge ich ja auch noch dazu, wenn es um Ernährung geht, betrifft manchmal die Frauen, wenn dann vielleicht auch so neue Wellen in die Gemeinden hineinkommen, wenn es um Gesundheit geht und so weiter. Jawohl, quer durch den Garten, so wie früher die Landwirte gesagt haben, Bauerngarten, was wächst, Essen ist wichtig, hat mir auch jemand gesagt, ja, du musst vegetarisch leben. Die Ernährung im Paradies war vegetarisch. Die musste vegetarisch sein, weil es den Tod noch nicht gab. Aber wir haben das Paradies verloren. Die Vegetarier meinen dadurch, dass sie vegetarisch leben, ich sage es mal verkürzt, das Paradies wiedergewinnen zu wollen. Kann man haken. Ja? Wie sagt ein Arbeitskollege, wenn ich schon in der Nahrungskette oben stehe, kann ich mal auch hin und wieder mal einen Schnitzel reinziehen. Ja? Also wir sehen, da ist sehr viel Stoff mit drinnen. Könnt ihr noch, oder? müsste jetzt eigentlich Schluss machen. Soll ich noch zur Sintflut kurz was sagen? Darf ich das, oder? Okay. So schnell kommen wir ja vielleicht nicht wieder zusammen. Also, jetzt kann man hier verschiedene Bereiche sich anschauen. Wir kommen jetzt einmal zur, oder Moment. Also, die Tafel hatten wir wohin? Vielleicht das doch nochmal den einen oder anderen Punkt ausziehen. Das, was uns da genannt wird, ist eine ganz spannende Geschichte. Die Zeitangaben haben wir abgehandelt. Da tun wir so, und ich denke, wir sind gut beraten, dass wir sagen, das ist das Wort Gottes, das ist der Zeitrahmen. Und da ist zum Beispiel der Abraham 3 Jahre, nachdem der Noah tot war, ist er geboren wurde. Und wenn wir uns dann klar machen, dass die Menschen in der Arche mit waren, 8 Menschen, dann waren das Menschen wie wir. Ich stelle mal die Frage, wenn du mit in die Arche gehen würdest, was wirst du mitnehmen? Ich würde vielleicht hier, weil ich die PowerPoint-Präsentation hier drauf habe, würde ich den Computer mitbringen. Ja? Und einer nimmt vielleicht ein Handy mit und so weiter. Aber nach der Sintflut, die 8 Leute haben die Arche verlassen, das war ja ein Gericht Gottes. Ja, die Welt war völlig verändert. Petrus spricht von der vorigen und von der jetzigen Welt. Ich hätte keine Steckdose mehr, wo ich den anstöpseln könnte. Ja, die sind auf 0 zurückgesetzt worden. Und die haben dann im Grunde genommen Steinzeit gehabt. Die sind auf 0 zurückgesetzt worden. Und dann haben sie sich natürlich begonnen, wieder diese Erde zu besiedeln, auszubreiten. Sie waren zunächst zusammen bis zum Turmbau zu Babel. Und nach dem Turmbau zu Babel wissen wir, dass die Sprachverwirrung war und die Völker sich ausgebreitet haben. Wir haben ja insgesamt 3 Menschenkreise, ich will das nicht Rassen bezeichnen bei Menschen, sondern Kreise, ja, eher wie hier die Weißen, Nachfahre von Japhet. Dann gibt es die Nachfahren von Ham, die Schwarzen, und dann mehr den gelben oder asiatischen oder indianischen Typ. Es ist nicht so, dass die Schwarzen später von den Bäumen gestiegen sind, sondern das sind die 3 Söhne von Noah, die wir dort finden und deren Nachfahren. Die haben nahe Verwandte geheiratet, das könnt ihr auch in der Schrift nachlesen. Abraham hat eine nahe Verwandte geheiratet, Isaac hat eine nahe Verwandte geheiratet, Jakob eine nahe Verwandte. Wenn du das heute tust, hast du Inzucht. Das sehe ich aber bei den 12 Söhnen von Jakob nicht. Keine Inzuchtdepression, die waren noch recht munter. Ja? Ging es richtig ab in der Familie. Wenn du das heute tun würdest, ginge das nicht mehr. Das haben wir auch gesehen, die Alter gingen zurück. Es war manches anders. Die Gegenwart ist eben nicht die Schlüssel, um die Dinge damals zu verstehen. Und dann haben sich die Menschen ausgebreitet. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Und dieses Steinzeit, Eisenzeit, das war oft ein Nebeneinander, so wie es auch heute ist. Wenn wir hier zum Beispiel irgendwas zuschütten würden und die Archäologen kämen in 500 Jahren, dann würden sie vielleicht hier einen Computer finden. Gehen wir zu den Nenzen, ja, die wie noch in der Steinzeit mitleben, sieht das anders aus. Das war kein Nacheinander, wer sich da vielleicht beruflich damit mal interessiert, sondern das war ein Nebeneinander. Und wir sehen das auch zur biblischen Zeit. Plötzlich sind da die Hochkulturen da. Und wenn 1. Mose 14, wir haben jetzt auch nicht der Zeit, wenn ihr das mal nachlest, Abraham, der hatte ja da so eine kleine Armee von 300, ich weiß gar nicht genau, ja, wenn nichts Verkehrtes sagen, 385 Mann. Das war schon was, das war kein 500.000 Mann eher. War auch nicht zu erwarten, wenn ihr das mal von der Bevölkerungsentwicklung euch anschaut. Und auch wenn man sich die Religion anschaut, dann muss man auch sehen, alle Religion beginnt in Babylon, endet in Babylon. Man hat in Babylon mit Ersatzmaterialien gebaut. Ja, man nahm Dinge anstelle von. Ja, gebrannte Ziegel anstelle von Stein. Und das sind Grundlinien, die überall hin ausgezogen werden. Das wollte ich hier noch mit sagen. Und egal, wo man damit einsteigt, ist das natürlich auch von Bedeutung. Ich habe einen bekannten Archäologen hier mal an der Freien Theologischen Akademie gehört und der über Archäologie gearbeitet hat. Und dann habe ich auch mit ihm da kurz gesprochen. Und auch zur Sintflut, es sei ja interessant, was er da machen würde. Eigentlich müsste ja die ganze Frühgeschichte umgeschrieben werden nach der Sintflut. Und da sagt er, do you believe in a global or in a local one? Der hat gar nicht an eine weltweite Flut gedacht. Ich habe es dann da nicht weiter erörtert, ja, aber dachte ich, schade, der ist Christ und macht da Nachforschung, hat mit den Dingen zu tun, hält aber nicht die biblische Urgeschichte, den Zeitrahmen dafür wirklich wahr. Ja, da, das ist eigentlich schade. Und ich möchte da ermuntern, dass man das wirklich im Kopf hat und als Grundlage nimmt und die Dinge in den biblischen Rahmen einordnet und nicht umgekehrt. So. Und jetzt können wir natürlich auch noch hier zur Sintflut mitkommen. Das will ich hier kurz aufführen. Hier eine Tafel, die uns oben auf dem oberen Bereich einen Überblick gibt über das, was wir hier schon behandelt haben. Wir sehen hier eine 6-Tage-Schöpfung am Anfang. Dann eine Zeit von circa 1600 Jahren. Wir haben es jetzt genauer kennengelernt, 1656 Jahre bis zur Schöpfung, bis zur Sintflut. Die 150 und 220 Tage des eigentlichen Sintflutjahres. Und dann kommt hier eine Zeitangabe von 101 Jahr, die aus 1. Mose Kapitel 11 stammt. Da wird uns nämlich die Geschlechterfolge Sems aufgezeigt. Und dort wird auch ein Mann namens Peleg genannt. Und wenn ihr die Erbsen da zusammenzählt, also die Jahre zusammenzählt, dann seht ihr, dass der 101 Jahre nach der Flut geboren wird. Und in 1. Mose 10 heißt es, sein Name war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt. Da ging es nicht, wie manche Bibelübersetzungen das haben, wurde die Völker auf der Erde zerteilt oder verteilten sich die Völker auf der Erde, sondern hier ist, die Erde wurde zerteilt. Und dieser Mann wurde im 101. Jahr nach der Flut geboren und wurde 239 Jahre alt. Das sind also hier bekannte Angaben. Und hier unten haben wir jetzt Angaben, wie wir sie auch in der Wissenschaft mit kennen. Da müssen wir uns jetzt mit einigen Begriffen beschäftigen. Das Aozoikum ist die Erdurzeit, das Paläozoikum das Erdaltertum, Mesozoikum das Erdmittelalter, Neozoikum das Erdmittelalter, Erdneuzeit. Und hier kommen jetzt andere Begriffe, die nochmal zur Unterteilung dienen, Kambrium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertia, Quartär. Das sind Begriffe, wo bestimmte Gesteine gekennzeichnet werden. Zum Beispiel gibt es einen Ort Perm am Ural. Ich weiß nicht, ob hier russlanddeutsche Geschwister unter uns sind. Vom Ural gibt es einen Ort Perm. Das geht hier auf diesen Ort zurück, wo man das erste Mal ganz bestimmte Steine beschrieben hat. Oder Jura. Die schweizerische Juragebirge, Jurassic Park, Spielberg. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt für den Film da Werbung mache, ich nenne den nur, ja. Da kommt es her mit den Dinosauriern. Die hat man nämlich dort in diesen Gesteinen des Juras gefunden. Dann gibt es hier Devon. Devon ist eine Grafschaft drüben in England. Und es geht hier darum, dass ganz bestimmte Erdschichten hier sortiert werden. Es gibt eine Regelhaftigkeit in der Überlieferung der Erdschichten. Das ist wichtig, die gibt es tatsächlich. Und das hat zunächst einmal nichts mit Jahrmillionen zu tun. Ja? Sondern einfach eine Regelhaftigkeit. Und es ist bekannt, dass im sogenannten Erdaltertum es sogenannte Großsynklinalen, große Ablagerungströge geben, hier das Erdmittelalter mehr durch Wüsten und Flachmeere gekennzeichnet ist, dann die, oder der, wir Hessen sagen schnell die, wir sagen auch die Bach und nicht der Bach, also der Kontinentaltrift, ich wollte jetzt schon die sagen, der Kontinentaltrift, ihr wisst ja, dass die Kontinente einmal zusammenhingen und dass sie eben in dieser Kreide der Zierzeit auseinandergerissen worden sind. Und schließlich kommt das Quartär mit der eigentlichen Eiszeit. Früher hat man das Paläozoikum als primär bezeichnet, also als erstes. Dann dieses Zeit des Mesozoikum als sekundär. Dann kam Tertiär und Quartär. Und es sind wirklich vier Abschnitte der Erdgeschichte, wo ich kurz hier drauf eingehe, die ich auch hier mit den biblischen Angaben zusammenbringen kann. Es gibt nur wenige Stellen auf dieser Welt, wo wir die Hand auf Schöpfungsschichten legen können. Ich bin jetzt im Frühjahr mit zwei meiner Söhne mal in Kanada gewesen, im Bereich des kanadischen Schildes. Da gibt es solche Stellen, wo wir sagen können, das sind Geschichten, die gehen auf das eigentliche auf die eigentliche Schöpfung zurück. Das meiste, was wir haben, hat mit Sintflut oder nachsintflutlichen Prozessen zu tun. Und ich will hier mit der Sintflut beginnen. Die Sintflut, so sagt uns die Bibel, ist ein weltweites Gericht Gottes. Sie ist eine geschichtliche Tatsache. Wir haben uns das angeschaut, 1. Mose 7,11. Könnt ihr auswendig lernen, 600. Lebensjahr Noah, 2. Monat, 17. Tag. Und nochmal, es war nicht der 18. und es war auch nicht der 16. Es kam plötzlich über die Menschen herein. So wie es sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und 2. Petrus 3 bin ich schon drauf eingegangen und ich darf das vielleicht hier auch sagen, unsere heutigen Umweltprobleme sind gegenüber dem, was bei der Sintflut geschah, wirklich ein Sturm im Wasserglas. Ja? Und ich will kurz da drauf eingehen. Vor der Sintflut hat ein völlig anderer Wasserkreislauf geherrscht und darauf weist auch der Verlauf der vier großen Flüsse in 1. Mose 2, 10 bis 14 hin. Da ist es so, da geht ein Strom aus dem Garten Eden aus und zerteilt sich in vier. Wenn ihr da mal drüber nachdenkt, das machen Flüsse eigentlich heute nicht. Die fließen ineinander, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo ihr herkommt, aber in der Regel fließen Gewässer ineinander. Das einzige Mal, dass sich wieder Gewässer teilen, ist, wenn man in irgendeinem der großen Flussdeltas ist, am Mississippi, am Nil, ja, wo die Fließgeschwindigkeit sehr gering wird. Da teilt sich das Wasser wieder. Aber das ist heute nicht das Normale. Es wird aber da beschrieben. Die Bibel sagt uns auch, dass es noch nicht geregnet hatte auf Erden. Und wenn wir von dem biblischen Bericht ausgehen, dann kam auch das Wasser, 7-11, nicht überwiegend von oben. Ja, im 600. Lebensjahr Noahs, habt ihr jetzt gelernt, 2. Monat, 17. Tag, brachen alle Quellen oder alle Brunnen der großen Tiefe auf. Das Wasser der Sintflut kam überwiegend von unten und auch die Fenster des Himmels wurden sich geöffnet. Und das muss man sich klar machen, bei der Sintflut brach der vorsintflutliche Weltwasserkreislauf zusammen. Stellt euch mal vor, das würde heute passieren. Da wären unsere Umweltprobleme wirklich nur ein Sturm im Wasserglas gegenüber dem, was da passiert ist. Ich habe auch hier noch einen biblischen Beweis dafür, dass der zusammengebrochen ist, den Regenbogen. Der Regenbogen hat ja zu tun mit unserem heutigen Wasserkreislauf. Kann man im Garten nachmachen, wenn die Sonne scheint, so ein bisschen spritzen, ja, und dann fällt das Licht darauf und ganz bestimmte Winkel zerlegt das Licht in die Spektralfarben. Kannte Noah den Regenbogen aus der Zeit vor der Sintflut? Können wir uns schnell darauf einigen, dass er den nicht kannte, sondern das ist erst etwas, was sich etabliert hat mit der Sintflut oder nach der Sintflut, da wurde der neue Weltwasserkreislauf eingerichtet, der ja über die Atmosphäre läuft. Wasser verdunstet, die Wolken ziehen heran, das kann sehr bedrohlich sein. Und Gott beschreibt ihm das, erklärt ihm das. Ja? Ich habe meinen Bogen in die Wolken gesetzt. Ist übrigens auch eine gute Situation, wenn man mal einen Regenbogen sieht, mit den Kindern oder den Enkel rechts ranzufahren und denen das zu erklären. Hast du das schon mal gemacht? Das ist, da kann man das Evangelium verkünden, da kann man Grundlagen weitergeben. Ja, und das berührt uns ja auch, wenn wir so einen Regenbogen sehen. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Also, dieser vorsintflutliche Wasserkreislauf, der bricht zusammen und es wird ein neuer Wasserkreislauf eingerichtet und mit diesem neuen setzen dann Vorgänge wie Abtragung, Erosion ein, Transport und auch Sedimentation. Das war in der vorigen Welt nicht der Fall, wie das jetzt der Fall, das war. Und es kam auch, es war nicht etwas, was Menschen verursacht hat, sondern Gott hat eingegriffen. Das sehe ich auch in der Offenbarung. Das sind nicht die Umweltprobleme, die da beschrieben werden, sondern das Reich Gottes oder diese Gerichte kommen, so wie es Daniel sagt, ohne Menschenhände. Hier eine Zeichnung, die das verdeutlichen soll, ja, dass eben hier der vorsintflutliche Wasserkreislauf zusammenbricht, das Wasser von unten kam. Vielleicht muss ich dazu etwas sagen, zu dem Brunnen der großen Tiefe. Wie kann man sich denn vorstellen, dass das Wasser nicht über die Atmosphäre läuft, sondern ja, es muss ja irgendeinen Rückflussmechanismus zum Garten Eden gegeben haben. Offensichtlich lief er nicht über die Atmosphäre, sondern über dieser Brunnen der großen Tiefe. Wenn man sich heute das Wasser auf dieser Welt anschaut, bedingt durch die Erdrotation, gibt es ja auch Wasserbewegungen in den Ozeanen, die Corioliskraft, die zum Beispiel auch den Golfstrom dreht. Jede Frau kann das im Waschbecken nachmachen, zieht den Stopfen und dann fängt das rechts herum zu rotieren. Das hängt mit der Erdrotation zusammen. Auf der Südhalbkugel ist es genau umgekehrt. Und auch heute werden noch riesige, waldige Mengen an Wasser bewegt. Und es gibt dann auch im Atlantik riesige Fahrstuhleffekte, wo Wassermengen nach oben und nach unten mitsteigen. Und ich habe gedanklich keine Probleme damit, dass aus dem Garten Eden, so wie es geschrieben steht, ein Strom ausging, der sich in vier zerteilte. Und dass es auch einen Rückflussmechanismus, offensichtlich nicht über die Atmosphäre, sondern unterirdisch zurück zur Quelle in dem Garten Eden gab. Und das brach bei der Sintflut zusammen. Sie haben mal dargestellt, und das Wasser der Sintflut kam also nicht nur von oben, sondern auch von unten. Und dadurch, dass dieser Wasserkreislauf zusammenbricht, werden hier zum Beispiel auch Lebensräume, Ökosysteme, würde man heute sagen, die in diesem unterirdischen Teil des vorsintflutlichen Weltwasserkreislaufs bestanden, die werden auch ausgeworfen. Und die Brachiopoden, die hier sich befinden, im Paläozoikum, sind Bestandteil dieses unterirdischen, dieses Ökosystems, eines Ökosystems des unterirdischen vorsintflutlichen Wasserkreislaufs gewesen. Und sie gehören nicht irgendwo in eine Lücke mit hinein. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die ältesten Ablagerungen, die wir finden, Wasserablagerungen, Fossilien sind. Die hängen nämlich mit dem Sintflutjahr zusammen. Und ich sagte, ich will mich jetzt nicht mit Falschgeld beschäftigen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Leben aus dem Wasser kommt. Ja, das ist völlig, wollen wir uns gar nicht damit beschäftigen. Sondern es hat damit zu tun, dass der Weltwasserkreislauf zusammenbricht. So diese Großsynklinalen, diese großen Ablagerungströge, die werden hier im Erdaltertum, dem Paläozoikum, gedeutet plattentektonisch als Evolutionsprodukte von 300 Millionen Jahren. Wenn wir hier von der Bibel her uns den Dingen nähern, dann wissen wir, dass diese großen Ablagerungströge, wo hier das rheinische Schiefergebirge dazu gehört, nicht mit Jahrmillionen zu tun hat, sondern mit dem Aufbrechen der Brunnen der großen Tiefe. Ich habe heute Mittag gedacht, auf der Herfahrt, eigentlich hätte man heute Mittag sehr schön mal eine Exkursion machen können. Ich kenne auch hier die Gegend, kann man sich Sachen auch draußen anschauen. Gibt es Steinbrüche, da könnte man sehen, da ist Unterwasservulkanismus, man sieht, da ist ständig Schüttungen da, da ist nichts horizontal gelagert, Das sind riesige Mengen Grauwaggen, wer das schon mal gehört hat, die da ausgeworfen worden sind. Und das muss man nicht mit Jahrmillionen in Verbindung bringen. Also hier im Sintflutjahr, Cambrium, Silur, Devon, alles Auswurf der Brunnen der großen Tiefe, kann man mit der Bibel in Verbindung bringen. Ich reiße das hier nur kurz einmal an. Am Ende der Sintflut oder am Ende des Paläozoikum, da liegen hier noch zwei Formationen. Hier das Karbon, das ist die Steinkohle, und hier kommt das Perm. Das Perm wird traditionell zu dem Erdaltertum gestellt. Eigentlich gehört das zum Mesozoikum. So viel habe ich im Gelände schon gesehen, gehört eigentlich hier dazu. Diese Linie müsste eigentlich hier sein. Das wird traditionell so gemacht. Aber und die Steinkohle, die etwas anders ist als die Braunkohle, die kennzeichnet die Ablagerung am Ende des Sintflutjahres. Und die Steinkohlen, das waren keine Wälder, wie wir sie heute kennen, wie sie an Land stehen, sondern das waren Schwimmwälder. Joachim Scheven hat da sehr viel drüber auch gearbeitet. Das waren Ökosysteme, die auf dem Wasser standen. Und das war ein zweites Ökosystem. Heute ist ja Ökologie in. Ja? Ich habe schon eines genannt. Der unterirdische Teil des vorsintflutlichen Weltwasserkreislaufs, diese Lebensräume bestehen heute nicht mehr. Die finden wir versteinert wieder. Aber es gab auch auf der Wasseroberfläche, gab es auch Schwimmwälder, damit die Dinosaurier nicht in dieser Brunnen der großen Tiefe geraten. Nein, weiß ich nicht. Ja. Also da gab es Schwimmwälder, die völlig anders sind, wie die Wälder das heute der Fall sind, die Leichtbauweise mit hatten und die dort formatiert wurden. Und hier habe ich Hessen oder Deutschland von oben. Ja, das wäre Deutschland hier so unserem Bereich vergrößert. Da sehen wir, das hier ist der Westerwald. Ja. Hier wäre der Oberrheintalgraben, hier Frankfurt, hier unten das ist die Schwäbische Alb, im Süden die, wären die Alpen. Und das, was hier ich jetzt hier mit der Maus umfahre, das wäre das sogenannte Rheinische Schiefergebirge. Dieses Rheinische Schiefergebirge, das sind alles Sintflutablagerungen. Ja. Und das Ende des Sintflutjahres kennzeichnen die Steinkohlen, die oft dann auch hier zum Beispiel in der Köln-Aachener Bucht am Randbereich zum Rheinischen Schiefergebirge dann vorkommen. Und die Steinkohle ist zu unterscheiden von der später abgelagerten Braunkohle. Hier ist es nochmal farblich dargestellt von dem Professor Kloß. Der wusste nicht, ob er Kunst oder Geologie studieren sollte. Dann hat er Geologie studiert, hat aber sehr schöne Zeichnungen gemacht. Hier ist die gleiche Zeichnung von vorhin mal eingefärbt. Und das hier oben wäre im Grunde genommen, was hier so bräunlich hinterlegt ist, das Rheinische Schiefergebirge. Der Westerwald, in dem wir uns jetzt befinden, ja, was hier so grünlich dargestellt ist, ist auch Vulkanismus, aber tertiärer Vulkanismus. Das ist ein Vulkanismus, der in die Tage Peleks mit hineingehört. Aber nicht weit von hier gibt es also auch Steinbrüche, wo man also wirklich Sintflutablagerungen dann auch sieht. Vielleicht jetzt noch etwas, was nach der Sintflut passierte. Nehmen wir bitte einmal auch die Bibel zur Hand. In 1. Mose 8. Da lesen wir, dass am Ende des Sintflutjahres Noah einen Raben fliegen ließ und eine Taube. Und in Vers 11 heißt es, und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück. Und jetzt kommt ein Siehe, und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Gottes Wort sagt, und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Was ist denn da passiert? Wo kam denn das Olivenblatt her? Die Erde war ja völlig zerstört. Hier war Folgendes passiert, dass Vegetation, die getrieben ist, irgendwo auf dem Wasser, hat wieder neu ausgetrieben. Und da war ein, und siehe, ein frisches Olivenblatt gewachsen. Und wenn wir uns jetzt klar machen, dass hier am Ende der Sintflut Noah die Arche verlassen hat, dann waren ja alle Lebensräume zerstört. Und was passiert, wenn heute zum Beispiel im Wald es einen Kahlschlag gibt und der Wald wird zerstört, eine Fläche wird zerstört und man überlässt die sich selbst, dann besiedelt die sich von selbst wieder. Ja? Wer das schon mal beobachtet hat, ist hier ein Förster dabei, Biologe, Landwirt, da kommt das Weideröschen als erstes. Das wird mit der Luft eingetragen, überall Weideröschen, das blüht so lila. Und nach einer gewissen Zeit, nach einigen Jahren, kommen dann auch Sträucher, die Birke erscheint und hier bei unserem Raum im Endstadium kommt dann die Buche. Man bezeichnet das, diese Stadien der Wiederbesiedlung, als Sukzession. Und genau das ist nach der Sintflut, das ist ein wichtiger Gedanke, passiert. Nicht nur die Menschen mussten die Erde wiederbesiedeln, sondern auch die Tiere und die Pflanzen. Und Pflanzen nehmen Lebensräume ein, die zerstört sind, eben über diese sogenannte Sukzession, über diese Wiederbesiedlungsstadien. Und genau das ist nach der Sintflut passiert. Und wenn wir jetzt zu den Versteinerungen kommen, dann ist es so, dass diese Phasen der Wiederbesiedlung im Stein festgehalten sind. Wenn ich einen gestörten Lebensraum habe, man könnte auch sagen, wenn man jetzt den Garten umgegraben hat, über Winter tut sich da nichts. Im Frühjahr, wenn man dann im März 8 Wochen nach Hawaii oder sonst irgendwo hinfährt, ja, in Urlaub, lässt den Garten sich alleine, man kommt zurück, dann wird der grün. Da setzt nämlich diese Wiederbesiedlung ein. Und da kommen dann Pionierpflanzen massenhaft. Das ist ein Kennzeichen dieser Wiederbesiedlungsstadien. Massenhaft. Aber ein zweites Kennzeichen ist Kurzlebigkeit. Und die Fossilien des Erdmittelalters zeigen genau diese Kennzeichen der Massenvermehrungen. Und das hat nichts mit Evolution zu tun, sondern damit zu tun, dass eben die Pflanzen diese Erde wieder besiedelt haben. Wenn man hier in die Trias mit hineingeht, im oberen Buntsandstein zum Beispiel, und ich bin dort mit Kollegen im Gelände, dann ist das unstrittig, dass wir im Trias sind. Dann sagt da der Evolutionist, ja, wir sind hier im Trias. Der wird nochmal weiter unterteilt, Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper. Sind wir im Buntsandstein, oberer Buntsandstein, alles klar. Dann sagt er, das ist 220 Millionen Jahre alt. Und dann scheiden sich die Geister. Sage ich, nein, für mich gehört das in das erste nachsintflutliche Jahrhundert mit hinein. Die Ablagerung der Sintflut, das habe ich auf einer Folie aufgetragen, die sind oft kilometermächtig, 10, 15 kilometermächtig, mehrere kilometermächtig. Die Ablagerungen der Wüsten und Flachmeere nach der Sintflut sind nur wenige hundert Meter mächtig. Dabei hat nicht nur eine Wiederbesiedlung an der Erde stattgefunden, also terrestrisch, sondern auch im Meer. Im Meer gab es auch diese Wiederbesiedlungsmassenvermehrung. Ich müsste jetzt eine andere PowerPoint-Präsentation aufmachen, das schenke ich mir aber jetzt, ich erkläre es nur. Zum Beispiel hier am Ende des ersten nachsintflutlichen Jahrhunderts, wenn man an die Küste von England fährt, die Schreibkreide sich anschaut von England, dann sind das alles Grünalgen, Kokolithen, massenhaft aus Grünalgen bestanden. Das ist solch eine Massenvermehrung, die in einem nachsintflutlichen Meer im ersten nachsintflutlichen Jahrhundert abgelaufen worden ist und wo es zu einer Versteinerung kam und die dann abgelegt wurde. Und schließlich kommen die Tage Pelex. Sein Name war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Der Kontinentaldrift gehört für mich in das dritte nachsintflutliche Jahrhundert mit hinein. Und direkt an diese Zeit kam dann die Eiszeit. Eine Eiszeit hat es tatsächlich gegeben. Ich habe ja sehr viel mit Böden zu tun. Wir hatten hier einmal in unserem Raum Bedingungen, wie sie heute in der Tundra herrschen. Und als Abraham dann lebte im Zweistromland, ging hier die Eiszeit zu Ende. Ja, und dann haben, als die Gletscher dann abschmolzen, auch die Menschen hier diesen Raum wieder besiedelt. Und für mich gibt es da, ich will hier zum Schluss kommen, sonst, damit ich euch nicht überfordere jetzt mit diesen Dingen, ist auch da zu sehen, dass wenn man jetzt ausgehend von dem biblischen Rahmen, den wir zuerst betrachtet haben, dann in die verschiedenen Bereiche hineingeht, dass wir wirklich eine zuverlässige Grundlage in dem Wort Gottes mit haben. Als die Eiszeit dann zu Ende war, hier gab es auch noch im Laacher Seegebiet einen Vulkanausbruch. Die vulkanischen Aschen sind hier eingeblasen worden. Ich kenne hier Stelle in Nachbarorten, wo da auch vulkanische Asche aus dem Laacher Seegebiet dann liegt. Sind die Menschen hier eingewandert? Und ich will das einmal sagen, in der Zeit der Völkerwanderung, also als die Römer hier dann Deutschland wieder verlassen haben, also den Limes sich zurückgezogen haben, ihr erinnert euch noch, wir haben den Limes angebohrt, folgt dann die Zeit der Völkerwanderung. Das war dann im 4., 5., 6. nachchristlichen Jahrhundert. Da haben hier in Europa, nördlich der Alpen bis nach Skandinavien, vom Atlantik bis nach Perm, also bis an den Ural ran, haben 1 Million Menschen gewohnt. Vielleicht 1,5 Millionen Menschen. So viel wie heute in Köln. Über diese ganze Fläche. Deutschland ist zu dieser Zeit, 5., 6., 7. nachchristlichen Jahrhundert, zu 100% bewaldet gewesen. Im Mittelalter war die Hälfte des heutigen Waldes unter Ackernutzung. Habt ihr das verstanden? Also auf 100% hoch, im Mittelalter auf 20% Anteil der Wald runter und hier in Hessen sind wir jetzt bei 2 oder 43% Wald wieder. Wobei wir hier in Rheinland-Pfalz sind, ich weiß, aber direkt nebenan beginnt Hessen. Also man sieht, da hat gewaltige Veränderungen stattgefunden, auch in der Landnutzung. Und weil ich auch den Klimawandel mit ansprach oder die Ökologiegeschichte, ich glaube nicht, dass wir einen großen Klimawandel haben, der anthropogen bedingt ist. Im Mittelalter waren Teile der Alpen, wo die Waldenser drüber sind, die verfolgt wurden von der römisch-katholischen Kirche, waren Teile der Alpen gletscherfrei, die heute noch vergletschert sind. Ausgang des Mittelalters kam dann die sogenannte Kleine Eiszeit, die bis 1850 ging. Und seitdem haben wir wieder einen allgemeinen Anstieg der Temperaturen. Ob das anthropogen bedingt ist, sei dahingestellt. Das bezweifle ich, sondern wir haben da ganz normale Schwankungen, die wir feststellen sollen. Und natürlich gilt auch noch der Noah-Bund. Also wenn wir von der Bibel ausgehen, in den Denken, dann das auch verbinden mit der Geschichte bis heute, denkt etwa an diese 1 bis 1,5 Millionen Menschen hier in Europa, dann passt das auch von dem zeitlichen Rahmen her. Und wir haben eigentlich keine Veranlassung, hier in irgendeiner Weise Abstriche zu machen an das, was uns das Gottes Wort sagt. Hier nochmal so eine zusammenfassende Abbildung. Da ist jeder von uns sicherlich in einem anderen Bereich tätig. Manche haben vielleicht beruflich damit zu tun, als Lehrer und so weiter. Und nicht jeder wird jetzt vielleicht mit Geologie oder mit Archäologie sich beschäftigen. Aber das, was wir mitnehmen sollten, wäre doch das, dass das Wort Gottes, wenn es um diese biblische Ursprungsfragen geht, wirklich zuverlässig ist. Und seien wir da einfach auf der Hut, dass wir uns nicht einfangen lassen durch, so wie Paulus sagt, Philosophie und leeren Betrug, gegründet auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Es gibt auch im christlichen Bereich sicherlich einige Dinge, wo auch da bibelkritische Vorstellungen hineingekommen sind. Da sind wir auch aufgefordert, die Dinge zu prüfen, wie auch das prüfen ist, was ich sage, ganz klar. Aber das ist mir ein Anliegen und das habe ich versucht, heute Nachmittag zu vermitteln, dass wir dem Wort Gottes wirklich vertrauen und dass das wahr ist, was auch Petrus sagt, wenn er von der vorigen Welt spricht und auch der jetzigen Welt und beides miteinander verbindet. Nicht die Gegenwart, sondern die Vergangenheit. Das, was wir heute auch betrachtet haben, ist der Schlüssel zum Verständnis der Zukunft. Und Jesus Christus ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Ich denke, wir machen hier einfach Schluss und ich bete noch mit uns. Ihr könnt hier gerne hier noch ein bisschen in dem Material stöbern. Dort sind auch die Tafeln angebracht, da geht es um Fossilien. Ich habe jetzt manches nur anreißen können. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, wenn es um diese Dinge der Erdgeschichte ging. Ja, lasst uns noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort zuverlässig ist. Wir danken dir, dass wir überall in der Schrift dich sehen dürfen, unseren Herrn Jesus Christus sehen dürfen. Herr, und lass auch diesen Nachmittag dazu gedient haben, dass wir dein Wort neu ernst nehmen, auch wenn es um diese Ursprungsfragen geht. Und wir wollen dir auch danken, dass wir einen großen Gott haben, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles trägt und hält durch sein Wort und der auch unser Leben kennt. Herr, auch wir müssen bekennen, dass wir Sünder sind, Mangel des Ruhmes, den wir vor dir haben. Und wir danken dir, dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus nahegebracht worden sind und dass wir auch wissen dürfen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir danken dir für die lebendige Hoffnung, die wir in dir haben dürfen und danken dir auch besonders dafür, dass dein Wort wahrhaftig ist. Amen.